Pro und Contra.
Es gibt Menschen, die sehen das anders.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pro und Contra. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe HörerInnen, liebe Hörende und liebe Höris. Heute geht es um ein interessantes Thema und das Thema heißt Gendersprache. Bei mir ist Johanna Klöpper, remote verbunden über Videocall. Sie ist Mitglied des Vorstandes der christlichen Medieninitiative Pro. Und ich bin Nikolai Franz, Redaktionsleiter digital des christlichen Medienmagazins Pro. Herzlich willkommen. Johanna, wie geht's dir bei diesem Thema?
Ach, klasse. Ich bin da erstmal ganz guter Dinge mit.
Bist du entspannt?
Ich sag mal so, ich bin entspannt. Es gibt Konversationen, in denen ich angesprochen bin und es gibt Konversationen, in denen ich nicht angesprochen bin. Dazu gleich dann noch mehr quasi. Ich finde beide interessant, würde ich sagen.
Super. Dann, ich glaube, wir werden heute etwas kontrovers werden. Das ahne ich zumindest jetzt schon an dieser Einleitung. Möglicherweise wird sich das ja noch deutlicher herausstellen, aber wir werden auch sehen, dieses Thema ist schon auch sehr vielschichtig. Also es gibt grammatische Aspekte, es gibt Fragen, wie fühlt man sich selber damit, fühlt man sich angesprochen und so weiter, fühlt Frau sich angesprochen und worauf muss man achten, wenn man eigentlich gendersensibel sprechen will? Eure Stimmen kommen auch vor. Wir haben nämlich euch gefragt auf Instagram vorher, was ihr vom Gendern haltet und was wie ihr selber damit umgeht. Und dazu dann gleich mehr. Wir haben vorher aber noch eine Rückmeldung zur letzten Folge. Und zwar ging es um das Thema Fleischkonsum.
An dieser Stelle tausend Dank für das reichhaltige Feedback, was ihr uns gebt bei Instagram. Ebenfalls bei Instagram ist eine sehr schlaue Rückmeldung zur letzten Folge zum Thema Fleischkonsum bei mir eingegangen. Ich lese sie einfach vor, denn da war ein Hörer am Werk und der hatte einfach mal recht mit seinem Feedback. Ich zitiere quasi. Wenn du von ökologisch gehaltenen Tieren sprichst, beziehungsweise diese Statistiken zitierst, dann sind dort nur die ökologisch gehaltenen Tiere erfasst, deren Höfe oder Halter auch eine ökologische Zertifizierung besitzen. Es gibt aber etliche Höfe, die aus vielerlei Gründen keine Zertifizierung besitzen. Trotzdem werden die Tiere dort unter vernünftigen oder sogar guten bis sehr guten Bedingungen gehalten oder... Und jetzt geht das Zitat noch über in eine andere Frage. Ich danke ganz herzlich für dieses Feedback und ich würde einfach mal sagen, das stimmt. Richtig, Nikolai?
Ja, das stimmt natürlich. Es gibt nämlich Höfe, die halten sich auch freiwillig an bestimmte Haltungsbedingungen. Aber um jetzt zum Beispiel ein Ökosiegel oder ein Biosiegel zu bekommen, muss man bestimmte Auflagen erfüllen, die manche Landwirte auch nicht oder Landwirtinnen nicht sinnvoll vielleicht finden oder auch nicht umsetzbar finden, weil es dann auch vielleicht zu viel Aufwand wäre, ohne das jetzt aus den Augen oder aus der Sicht der Landwirtinnen es dann eine besondere Verbesserung des Tierwohls gäbe. Deswegen entscheiden sich manche TierhalterInnen dafür.
Wenn ich bei dir wäre, würde ich dich kurz schubsen, damit du wieder.
Ich bin schon ganz verkrampft.
Also was wir sagen wollten.
Die Tierhalter, die machen das dann so.
Worum es geht ist, ich würde das kurz noch ergänzen, die Statistiken, die letztes Mal ja ziemlich negativ wirkten in Bezug auf ökologische Tierhaltung, die sind nicht ganz so schwarz zu sehen. Das heißt, es gibt ganz sicher mehr Landwirte, die sehr gute Tierhaltungsbedingungen zustande bringen und so weiter. Das ist wichtig, das zu ergänzen. Es ist nicht so schlimm, wie es in der Statistik wirkt. Genau, danke fürs Feedback.
Ja, da ging es um den CO2-Ausstoß beziehungsweise um die CO2-Äquivalenz, was den Ausstoß anging, von biologisch produziertem Rindfleisch vor allen Dingen. Und wer sich dafür interessiert, was wir dazu erarbeitet haben, der kann sich die Folge Fleischkonsum von Pro und Contra anhören.
Fleischkonsum, so war's. Ja, Nikolai, was hast du erlebt? Wie geht's dir mit der Vorbereitung auf diese Folge heute? Verkrampft bist du schon mal. Das hast du jetzt eben schon
zugegeben. Ja, verkrampft einerseits, wenn ich mich zwinge dazu, das komplett durchzuhalten mit Gendern, jetzt zum Beispiel mit diesem Pharyngallaut in der Mitte, also im Gender Gap, mit diesem HörerInnen, da muss ich sagen, das ist für mich tatsächlich so ungewohnt, dass mir das sehr schwer fällt, dann auch gleich auch noch an den Rest zu denken, den ich eigentlich sagen will und nicht nur an das Gendern. Das ist definitiv so ein Ding. Auf der anderen Seite habe ich mich auf diese Folge sehr gefreut, weil es dafür einfach auch viel zu sagen gibt. Und ich schreibe ja normalerweise meistens Texte. Und da jetzt einigermaßen umfassend sich damit zu beschäftigen, ist sehr, sehr schwierig mit so einem Thema. Da kann man so einzelne Aspekte mal aufgreifen. Aber ja, ich wollte mich schon immer mal ein bisschen dazu äußern. Weil das ja auch für uns eine Frage ist, wie ist das bei uns in der Redaktion? Gendern wir eigentlich Texte? Oder wie sorgen wir dafür, dass Männer und Frauen gleichermaßen sichtbar sind?
Das ist schon eine Frage, die uns beschäftigt. Gibt es da so eine offizielle Regelung? Das will ich jetzt mal gerade wissen. Habt ihr euch da auf irgendwas geeinigt, wie ihr es macht? Oder macht das jeder, wie er meint?
Nee, wir haben schon da Leitlinien, die einfach auch historisch so gewachsen sind. Wir benutzen das generische Maskulinum in aller Regel. Manchmal ist es aber auch so, dass wir zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger schreiben, also männliche und weibliche Form, beziehungsweise maskuline und feminine Form, die wir dann nennen, aber was wir nicht haben, ist Genderstern oder Doppelpunkt oder sowas. Ja, das haben wir nicht. Unterstrich.
Na gut, da kommen wir später noch zu, wie man das quasi oder wie ich das beleuchte, wie du das beleuchtest, was unsere Meinungen dazu sind. Ihr habt natürlich mit der Pro-Redaktion tolle Infos und Feedbacks gesammelt mit Hilfe von Instagram. Es gab also eine Umfrage.
Jawohl, es gab eine Umfrage und wir haben euch gefragt unter @promedienmagazin.de, gendert ihr eigentlich? Und die Antwort war relativ eindeutig. Ja, haben 15% gesagt, ja, ich gendere. Nein, haben gesagt 57% und ab und zu haben angegeben 28%. Das heißt,
hat mich total überrascht, hätte ich nie gedacht, hätte ich wirklich nie gedacht.
Wie hättest du es denn erwartet? Gedacht.
Ja, ich habe schon gedacht, dass vielleicht ja und nein, vielleicht ungefähr bei Hälfte liegt.
Ja.
So hätte ich es mir vorgestellt. Aber das war ja gar nicht so.
Ja, also man könnte jetzt natürlich sagen, die Pro-Leserschaft, das sind so Christen, die sind vielleicht konservativ oder so.
Die kennen die von euch, von dir und deinen Kollegen, kennen die nämlich nur das generische Maskulinum. Deswegen haben die da wahrscheinlich keinerlei Interesse dran.
Ja. Aber wenn man sich, das ist jetzt ja keine repräsentative Umfrage, auch wenn wir natürlich eine breite Leserschaft haben, aber es ist nicht nach wissenschaftlichen Kriterien repräsentativ. Aber wenn man sich repräsentative Umfragen anschaut, dann geht das genau in diese Richtung. Dazu auch gleich nochmal mehr. Also wir sind da eigentlich ziemlich im Durchschnitt mit unserer Pro-Leserschaft und Leserinnenschaft.
Interessant, sehr interessant. Ich hätte doch gedacht, dass sich das irgendwie schon weiter rumgesprochen hat, sozusagen.
Ja.
Nicola, was heißt jetzt eigentlich gendern? Wir müssen uns das erst nochmal an den Begrifflichkeiten alles herleiten.
Damit fängt es auch schon an.
Du bist doch der immer so Sachen weiß. Möchtest du mir das jetzt mal erklären?
Ja, also es gibt im Englischen zwei Wörter für Geschlecht. So wie auch im Lateinischen. Gender heißt Geschlecht und Sex heißt auch Geschlecht.
Ja.
Und auf Latein ist es das Genus, das ist das Geschlecht, und das Sexus, auch das Geschlecht. Wo ist jetzt der Unterschied? Das Sexus ist das biologische Geschlecht und das Genus ist das, das grammatische Geschlecht. Oder in der soziologischen Diskussion, da ist Gender eben das soziale Geschlecht oder die Geschlechterrolle. Das heißt, man nimmt bestimmte Rollen an, die einem Geschlecht zugeschrieben werden. Aber da macht man dann einen Unterschied zwischen biologischem und sozialem Geschlecht oder Geschlechterrolle. Wenn es jetzt darum geht zu gendern, da geht's das sind oft so ein bisschen verschwimmende Grenzen. Es ist nicht immer so ganz klar definiert, aber es ist klar, beim Thema Gendern geht es darum, im Deutschen vor allen Dingen auch grammatisch dafür zu sorgen, dass man feminine Wörter verwendet oder feminine Formen verwendet. Also nicht nur Bäcker, sondern auch Bäckerin.
Ja? Dass man die ergänzend verwendet, das sollte man vielleicht sagen, oder? Also wir haben ja jetzt nicht das generische Femininum oder wie das heißt ausgerufen, sondern es geht darum, auch die weibliche Form zu nennen.
Es geht darum, auch die weibliche Form zu nennen, damit sich alle angesprochen fühlen. Das ist nämlich so die Krux dabei. Aber es gibt durchaus auch Leute, die sagen, auch das generische Femininum, das haben wir jetzt generische Maskulinum haben wir jetzt ein paar tausend Jahre durchgezogen oder ein paar hundert. Jetzt ist mal Zeit für das generische Femininum. Und dann wird.
Ich finde die Idee witzig.
Ja, nicht schlecht, ne? Der Punkt ist, und das ist schon mal meine Grundthese bei dem Ganzen, dass eigentlich Sexus und Genus fast nichts miteinander zu tun haben. Zumindest.
Das erklärst du jetzt bitte noch mal ein bisschen mehr.
Okay. Also natürlich gibt's da so gewisse Schnittmengen zwischen dem biologischen Geschlecht und dem grammatischen Geschlecht. Also wenn ich sage, der Mann, die Frau, das ist der Mann, ist maskulin grammatisch und auch biologisch männlich, der Mann. Die Frau ist biologisch weiblich und auch die grammatisch weiblich. So. Das heißt, da ist das kongruent. Es gibt aber auch Dinge, wo man sagt, na, ist das jetzt wirklich spezifisch weiblich? Hat das eine biologisch weibliche Komponente, wenn ich zum Beispiel sage, die Person oder die Kraft oder die Gewalt, die Weisheit, die you name it, ja? Oder ist das spezifisch männlich, wenn ich sage, der Mensch oder der Weg? Oder so, ja. Oder warum ist es sächlich, wenn es heißt, das Leben? Ne? Ja. Ist das, es muss nicht unbedingt eine Sache sein. Das Mädchen. Das Mädchen ist eine, natürlich weiblich, biologisch, aber grammatisch ist es eindeutig natürlich Neutrum.
Also ich verstehe, ich fasse das mal in meinen Worten zusammen. Nicht alles, was mit die betitelt wird, ist eine Frau. Und nicht alles, was mit der betitelt wird, ist ein Mann. So würdest du eben sagen, Sexus und Genus sind nicht dasselbe.
Korrekt, genau.
Und was spricht jetzt, aber wie sich das jetzt auf deinen persönlichen Sprachgebrauchsvorschlag auswirkt, das habe ich noch nicht verstanden.
Ja, das Ding ist jetzt aber, natürlich hat man ein kleines Problem. Denn natürlich versuchen wir ja auch, wenn wir eine Differenzierung vornehmen, Mann oder Frau, dann fangen wir natürlich an, das auch entsprechend grammatisch zu kennzeichnen. Zum Beispiel der Lehrer, die Lehrerin. Wenn ich explizit sagen will, es ist eine Frau, dann muss es die Lehrerin heißen. Ja. Wenn es um eine bestimmte Person geht. So. Und jetzt haben wir aber ja bisher, bis vor wenigen Jahrzehnten eigentlich, hat es immer gegolten, dass das generische Maskulinum unser Sprachgebrauch ist. Das heißt, generisches Maskulinum bedeutet quasi das allgemeine, die allgemeine maskuline Form gilt für alle Geschlechter oder für beide Geschlechter, für Mann und Frau. Alle sind damit gemeint und nicht nur mitgemeint. Und eigentlich meinen wir, die Männer und die Frauen sind eigentlich dann noch so ein bisschen mitgemeint, sondern eigentlich, das bedeutet, alle sind gemeint. Soweit die Theorie. Wenn ich sage, es sind 50 Lehrer da, dann kann es sein, es sind 49 Lehrerinnen und ein männlicher Lehrer sozusagen. Das ist die Theorie. Und das Tolle dabei, finde ich, ist, dass das beim generischen Maskulinum, dass das grammatisch immer funktioniert. Es klappt immer. Also man kann immer diese Form verwenden, ohne dass dabei man dabei einen inhaltlichen Fehler macht. Wenn man von dieser Theorie ausgeht, dass Frauen genauso gemeint sind wie Männer. So,
also wir lassen die Frauen weg, weil es einfacher ist.
Nee, weil sich das einfach, Sprache ist ja dynamisch, Sprache entwickelt sich und hat sich einfach so weiterentwickelt, dass für Männer und Frauen die maskulinen Formen verwendet wird. So. Das ist jetzt immer die Idee. Das ist die Idee des generischen Maskulinum.
Das ist die Idee, ja.
So.
Und dem wird jetzt begegnet mit verschiedenen Arten der neuen Aussprache. Ja, richtig? Das ist das, was wir jetzt also gendern nennen. Wir möchten nicht mehr von uns, wenn wir Frau sind, sagen, ich bin Christ oder ich bin Arzt oder so, sondern wir überlegen, wie können wir das denn so machen, dass es stimmt, also von der Sprache her.
Naja, beziehungsweise, dass man sich auch angesprochen fühlt.
Genau, dass es auch inhaltlich richtig ist. Ich bin kein Arzt. Also es fehlt mir ein Geschlechtsteil und auch ein Studiengang. Aber ich bin jetzt zum Beispiel auch kein Vater. Ich bin nämlich eine Mutter. Also es gibt ja Sachen, die sind faktisch halt nicht so. Ja? Das heißt, es ist jetzt das Neue. Wie neu ist das Phänomen? Ich behaupte gar nicht mal so neu. Also sagen wir mal, im 20. Jahrhundert kam das Phänomen eben auf, dass gesagt wurde, wir müssen jetzt mal irgendwie drüber nachdenken, ob wir noch mit jemand anderem sprechen wollen als mit Männern.
Die Wählerinnen und Wähler, die Politikerinnen und Politiker haben
das unter dem Gesamtausdruck Gendern zusammengefasst wird. Jetzt gendern wir also. Nun ist aber Gendern nicht gleich Gendern, richtig? Das heißt, es gibt ja ganz verschiedene Sprachformen, Spracharten. Du bist ja eh so ein Sprachnerd. Kannst du das so ein bisschen umreißen, auf welche Art man sich da jetzt so alles bewegen kann?
Ja, also wir kommen auch noch gleich darauf, was für Möglichkeiten es gibt zu gendern. Ich wollte nur gerade noch mal sagen, die Theorie des generischen Maskulinum, die finde ich einfach toll. Die finde ich einfach super.
Ja, das wolltest du Theorie. Gerne noch sagen, dass du die toll findest, gell?
Die Frage ist, wie sieht das jetzt in der Praxis aus? So, in der Praxis ja, ist genau. Das tatsächlich so, da zeigen dann Befragungen, wenn man sagt, denken Sie mal an einen Raum voller Lehrer zum Beispiel. Was sind das für Leute? Und da ist es tatsächlich so, dass in der Wahrnehmung, manche sagen, das sind Männer und Frauen, das sind Lehrerinnen und Lehrer, die da sind. Und aber es ist trotzdem so, dass in der Wahrnehmung eher daran gedacht wird, dass es Männer sind. Und natürlich kommen wir auch aus einer Gesellschaft und aus einer Vergangenheit, teilweise auch noch Gegenwart, in der Männer dominieren, vor allen Dingen in bestimmten Berufen, in bestimmten Bereichen. In anderen Bereichen ist es so, dass Frauen dominieren. Ja, also es gibt ja auch sogar so Berufsgruppen oder einzelne Bereiche, die sind so stark frauendominiert, dass es da erstmal gar keine richtige männliche Form davon gibt. Zum Beispiel Hebamme. Ja, es gibt keinen Hebammer oder so, das ist dann der Geburtshelfer. Ja,
es gibt einen Geburtshelfer, ja. Genau. Also und, es gibt die Worte, es gibt aber die Worte, musste, nur weil die sich komisch anhören, ja. Muss man die ja nicht als nicht existent erklären.
Das musste man halt erst erfinden, weil damit tatsächlich nur Frauen gemeint waren. Aber
was haben wir nicht alles erfunden? Wir übernehmen ohne zu zucken Worte wie cringe in unseren Sprachschatz oder die seltsamsten Anglizismen und auch Unwörter des Jahres, Peanuts und lauter so ein Schrott. Also wir reden wirklich einen ganzen Haufen Quatsch den ganzen Tag, aber wenn es darum geht, zwei von zwei Geschlechtern. Ich rede jetzt noch nicht mal von Intergeschlechtlichkeit oder Transsexualität. Damit lasse ich dich mal noch in Ruhe aus Freundlichkeit. Wenn man also sagt, wir möchten Männer und Frauen auch ansprechen, dann fangen die Leute an zu zucken. Das erklärt sich mir nicht so richtig. Ja. Also ich finde die Theorie, wenn du sagst, du findest die Theorie vom generischen Maskulin gut, dann würde ich sagen, ich finde sie Schrott. So. Und ich würde dazu noch sagen, es gibt auch Sachen, die ich in der Theorie gut finde, die aber trotzdem in der Praxis spätestens Schrott sind. Zum Beispiel Kommunismus wäre sowas. Hört sich klasse an, funktioniert aber ganz mau. Tja. So, das heißt, ich kann schon der Theorie in diesem Fall nichts abgewinnen, leider.
So ist das nun mal. Ja,
so ist das nun mal.
Die Frage ist ja, wie bewährt sich das denn in der Praxis? Und natürlich ist es so, wenn man wirklich Männer und Frauen meinen möchte mit dem generischen Maskulinum, dann muss das auch natürlich den Effekt haben, dass das so ist. Es ist aber tatsächlich so, und das ist der große Nachteil, und das gebe ich ja wirklich auch zu, dass es nämlich nicht so ist. Es fühlen sich dann oft Frauen nicht mit angesprochen. Also manche Frauen sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit. Wenn da gesagt wird, alle Bürger sollen das und das machen, dann bin ich auch ein Bürger, also auch als Frau. Ich bin auch ein Arzt als Frau. Das ist nicht automatisch, nur weil das grammatisch Maskulinum ist, heißt es nicht, dass es biologisch männlich ist. So, damit haben viele Frauen kein Problem. Auch die Frauen in den Umfragen, wo wirklich die erdrückende Mehrheit meistens so zwischen 60% und 70% gendern eigentlich ablehnen. Ja. Wobei diese Doppelform Bürgerinnen und Bürger, damit haben die meisten Leute weniger ein Problem. Das ist nicht so das Thema. So, von und daher, das ist die Praxis, die natürlich schwierig ist. Und da ist auch da bei mir so ein bisschen Magenkrummeln, muss ich ganz ehrlich sagen, beim generischen
Maskulinum. Und deswegen ist es auch wichtig zu fragen, was versteht man denn unter Gendern? Wenn wir über komplette Wortneuerfindungen wie Höris statt Hörerinnen und Hörer sprechen. Also es gibt ja wirklich neue Ansätze. Es gibt das harte I, also diesen Gender Gap oder wie es heißt. Es ist nicht der Gender Pay Gap, sondern das ist der Gender Gap.
Ja, ist der Unterschied.
Dann gibt es noch die Angela Merkel Form, Bürgerinnen und Bürger. Da zuckt eigentlich heutzutage hoffentlich keiner mehr. Das heißt, wenn wir fragen, was halten Sie vom Gendern, dann beantworten, glaube ich, auch die Leute das, was Sie persönlich mit Gendern assoziieren. Und es gibt sicher auch Formen des Genderns, wo ich sagen würde, ich benutze sie nicht. Das heißt nicht, dass ich sie schlecht finde, aber ich benutze sie nicht. Also ich zum Beispiel nutze kein großes I, BürgerInnen. Also ich finde es okay, das zu machen, aber ich mache es nicht. Sondern ich mache Bürgerinnen und Bürger. Also ich nehme halt zwei Geschlechter in den Blick.
Das generische Maskulinum, das finde ich in der Theorie, wie gesagt, gut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal in den Duden reinschaut, dann merkt man auch, dass es da durchaus Diskussionen dazu gibt, inwiefern das generische Maskulinum eigentlich heutzutage noch sinnvoll ist. Und der Duden, der schreibt, der hat lange das generische Maskulinum einfach gelten lassen und dann gab es dann vor einiger Zeit eine Änderung, die für große Diskussionen gesorgt hat. Wenn man jetzt zum Beispiel mal wissen will, was ist eigentlich ein Arzt? Was heißt es eigentlich, wenn ich sage, ich gehe zum Arzt?
Ja.
Ich würde mal behaupten, wenn ich sage, ich muss heute zum Arzt, dass die meisten Menschen sagen würden, du gehst zu einer Person, die eine medizinische Ausbildung hat und Leute behandelt. Es gibt Leute wie dich wahrscheinlich, ich sehe dann schon deinen Kopf schütteln, die dann sagen müssen, nein, ich würde sagen, ich gehe heute zur Ärztin.
Ja, natürlich. Für manche Bereiche habe ich eine Ärztin, für manche Bereiche habe ich einen Arzt. Gut. Und ich sage dann schon, ich sage auch nicht Katze zu meinem Hund, weißt du? Also.
Aber vielleicht Katze zu deinem Kater. Da haben wir ja tatsächlich ein generisches Femininum, weil tatsächlich für den Kater oft Katze dann auch verwendet wird. Aber beim Duden, beim Arzt steht jetzt Arzt, der Bedeutung männliche Person, die nach Medizinstudium und klinischer Ausbildung die staatliche Zulassung, Approbation erhalten hat, Kranke zu behandeln. So. Mhm. Das heißt, der Duden hat da einen Schwenk vollzogen und lässt das generische Maskulinum so nicht mehr zu. Die haben das damals auch begründet, tatsächlich mit Umfragen, Sprachempfinden. Einerseits bildet der Duden ja die Sprachbenutzung in der Bevölkerung ab. Ja, das schreibt es eigentlich nicht vor, sondern ergibt eigentlich den Stand wieder, wie Sprache verwendet wird. Deswegen war auch die Kritik so stark am Duden, weil die meisten Leute eben nicht gendern. Die meisten Leute das eben nicht so verwenden. Aber die haben sich dann darauf bezogen, auf Versuche, wo dann Leuten generische Maskulinum vorgelegt wurde und dann aber klar wurde, okay, hier denken die Leute eher an männliche Exemplare sozusagen, ne? Wenn man jetzt nur den generischen
Maskulinum verwendet. An diesem Beispiel ist das Neue jetzt, dass früher stand da nicht bei Arzt, dass es männlich ist, sondern früher stand da einfach, alle Menschen, die Medizin studieren, sind am Ende Arzt.
So ungefähr, genau, und mit der Operation. Okay. Also inhaltlich dass es Männer und Frauen sein können. Bei Bäcker, wenn man bei Bäcker nachschaut, ich gehe heute zum Bäcker. So. Also ich kenne tatsächlich auch niemanden, der heute sagt, ich gehe zur Bäckerin. Weil wer da jetzt an der Theke steht, das weiß ich ja auch gar nicht. Ne? Deswegen sage ich, ich gehe zum Bäcker, auch wenn das, wenn ich dann vielleicht von einer Frau bedient werde. Aber da steht
das stimmt,
jetzt,
das mache ich auch.
Da steht jetzt tatsächlich Verwendung der Personenbezeichnung im Duden. In bestimmten Situationen wird die maskuline Form, und dann kommt der Arzt auch wieder vor, zum Beispiel Arzt, Mieter, Bäcker, gebraucht, um damit Personen aller Geschlechter zu bezeichnen. Bei dieser Verwendung ist aber sprachlich nicht immer eindeutig, ob nur männliche Personen gemeint sind oder auch andere. Deswegen wird seit einiger Zeit über sprachliche Alternativen diskutiert. Mhm. Und da muss ich sagen, da kann ich dem Duden voll zustimmen, denn wir haben ja so ein bisschen so eine Geschlechtsidentitätsstörung, Geschlechtsbezeichnungsstörung, besser gesagt. Wir suchen ja irgendwie nach einer guten Form, die irgendwie alle, mit der alle gut leben können. Und meine zweite These ist, wir haben diese noch nicht gefunden. Wir diskutieren sehr stark darüber, was jetzt richtig ist. Und die einen wollen gerne das generische Maskulinum beibehalten. Die anderen sagen, ich fühle mich damit nicht angesprochen, schlagen dann was vor, was dann aber wieder andere, wo sie nicht mit klarkommen. Und eigentlich funktioniert oder ist Sprache normalerweise so gewachsen, dass sie natürlich sich entwickelt hat. Zum Beispiel, wenn jemand das neue Wort cringe führt, um eine Situation zu beschreiben, die man als vielleicht Fremdschämen ist das ja so ein bisschen, ne? Vielleicht eine deutsche Übersetzung. Da benutzen die immer mehr Leute und irgendwann benutzen das so viele Leute, dass es auch in den Duden aufgenommen werden kann. Beim Gendern sind wir jetzt gerade so, dass dann eher so bestimmte Stellen, also manche Medien zum Beispiel auch gendern und dann auch sehr bewusst eine bestimmte Form des Genderns wählen. Aber man kann eigentlich nicht von einer breiten Bewegung reden, von einer bestimmten Form des Genderns, die sich jetzt durchgesetzt hätte.
Es ist ja auch so, dass bei Neueinführung von Worten, also oder sagen wir mal Bedienung aus dem Anglizismus, das wird einfach dazu ergänzt. So, also man kann das nutzen oder auch nicht, es ist egal. Ja. Ja? Bei dieser Geschlechterfrage denke ich schon, es muss irgendwelche offiziellen, so wie ihr das auch habt, eine Richtlinie geben, wie nennen wir als Zeitung denn jetzt unsere Leserinnen und Leser? Oder wie spricht denn jetzt die Nachrichtensendung seine Zuschauer und Zuschauerinnen an und so weiter? Das muss ja irgendwie mal entschieden werden. Ich wollte damit aber auch sagen, wenn du sagst, normalerweise entwickelt sich Sprache natürlich, dem würde ich nicht zustimmen. Denn Es gab zum Beispiel auch schon einige Vokabeln, die mittlerweile einfach verboten sind. Ja, also du kriegst kein Zigeunerschnitzel mehr, da wo ich
kommt essen drauf an, gehe. Wo du hinfährst.
Genau, kommt drauf an, wo du hinfährst. Aber es gibt eben Worte, die auch teilweise wirklich einfach mal, wo gesagt wird, das sagen wir jetzt mal so nicht mehr. Hm. Ja, das heißt, ich will da jetzt gar nicht auf die Idee kommen, dass man eine bestimmte Genderform verbieten sollte. Davon rede ich nicht, sondern es gibt aber das Phänomen der sprachlichen Lenkung. Das gibt's. Also ich behaupte nicht, dass Sprache sich immer von ganz alleine und völlig natürlich entwickelt.
Das stimmt, klar, bei einzelnen Worten auf jeden Fall. Aber hier geht's ja, oder Wörtern, bei hier geht's ja aber darum, dass ein Eingriff in die Grammatik vorgenommen wird. Und da müsste ich jetzt echt nachdenken. Da würde mir jetzt kein Beispiel einfallen, wo das mal gewesen sein könnte. Also natürlich die Sprache ist ja auch zum Teil latinisiert, also man versuchte dann auch dann die Grammatik des Deutschen dann irgendwie an die lateinische Grammatik anzupassen, und es gab ja früher auch sehr viele unterschiedliche Varianten des Deutschen, ja, also dass das so vereinheitlicht wurde, das haben wir bestimmten besonders eifrigen Linguisten oder auch Autoren zu verdanken, unter anderem auch Martin Luther oder den Gebrüdern Grimm und so, die dann auch dafür gesorgt haben, dass es so eine Vereinheitlichung gab in der Sprache, und natürlich auch Konrad Duden, aber wir stehen schon vor einer interessanten Herausforderung, die wir zumindest jetzt nicht alle paar Jahrzehnte irgendwie schon mal durch hatten. Diese grammatische Neuerung in der Sprache. Es gibt verschiedene Arten zu gendern. Da haben wir eben ja schon mal ein bisschen angeteasert. Und ich, neben dem generischen Maskulinum gibt es eine Form des Genderns, die mir am sympathischsten ist. Und ich sage das aber noch nicht jetzt. Und zwar, damit jetzt alle weiterhören und nicht jetzt schon abschalten.
So. Ah, okay, du machst wie so ein Cliffhanger jetzt. Ich mach
Teaser, Cliffhanger. Mir ist übrigens eingefallen, dass wir...
Das sind alles so Worte, gell?
Ja, ja, Cliffhanger, ja. Ja. Also ich bin übrigens überhaupt nicht gegen Anglizismen. Übrigens, Anglizismus ist ja auch ein Latinismus, ne? Ein lateinisches Wort in der deutschen Sprache, aber egal. So, also ich bin voll dafür, die Sprachverpanschung, bin ich voll dafür zu haben. Aber die Form des Genderns, die wir tatsächlich auch in der Pro benutzen, ist im Editorial, liebe Leserinnen und Leser.
Wow, ihr krassen, will
ich nur mal sagen. Ja, ja, ja.
Ja, das finde ich
wir
aber auch
sind
sehr nett.
Progressiv unterwegs. Mhm, genau.
Ich finde es gut. Ich finde es gut.
Liebe Lesende. Ja, genau. Also, die klassische Form des Genderns hatten wir eben schon mal. Das ist mit diesen Innen und ER. Bürgerinnen und Bürger. Ja. Wählerinnen und
Wähler.
Also,
einfach zwei Worte. Einmal die Frauen, einmal die Männer.
Genau. So. Was ich da lustig finde, gerade bei Politikerinnen und Politikern, wir können ja mal jetzt dann jeweils, wenn wir darüber sprechen, dann immer die Form verwenden, die wir gerade genannt haben. Also wir haben jetzt gerade Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir jetzt dann Politikerinnen und Politikern zuhören, wir jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer, da habe ich den Eindruck, die verschlucken das manchmal so, dass man das gar nicht, weil die sagen das so oft, dass man es gar nicht mehr hören kann. Die sagen dann Bürger, Bürger. Das haben die Bürger, Bürger verdient. Ich weiß gar nicht, was ist jetzt das Rinnen und die, was ist das ER jetzt gewesen?
Also vielleicht ist das aus einem Geheimjoke bei denen, weißt du, dass sie das als Joke einfach machen. Ich sage, ich laber jetzt nur noch so ein Mist quasi. Also kann ja sein, dass die sich darauf geheim verabredet haben. Ich glaube, dass es so ist.
Wie findest du denn die Form Bürgerinnen und Bürger?
Die finde ich total sauber und grundsolide. Und so versuche ich es auch, so gut ich kann, selber zu halten. Ja. Mhm. Das finde ich gut. Es kostet natürlich ein klein bisschen mehr Zeit, so, aber ich halte es für unumgänglich, da wo Männer und Frauen angesprochen sind oder wo ich über sie spreche, dass ich das einfach korrekt mache. So, ja.
Also korrekt nach deinem Empfinden.
Korrekt in dem Sinne, ich sage den Frauen Hallo, ich sage den Männern Hallo. Ich sage nicht nur den Männern Hallo und die Frauen ignoriere ich. Das meine ich mit korrekt.
Ja. Okay. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, liebe Hörer, ich finde euch einfach toll, dann meine ich damit tatsächlich...
Dann fühle ich mich nicht angesprochen.
Ich denke tatsächlich überhaupt nicht an ausschließlich Männer. Ich denke wirklich an so eine geschlechtslose Masse, beziehungsweise eine Masse, wo mich das Geschlecht gar nicht interessiert. Ich habe ein anderes Bild, was bei mir kommt, wenn ich diese gegenderte Form höre. Und zwar, ich denke gar nicht mehr so sehr an Leute, die hören, sondern ich denke an Männer und Frauen. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, dieses ER und Innen, das betont so die Geschlechtlichkeit.
Ja.
Das ist ja auch der Punkt. Deswegen sprechen ja bei diesen ganzen Genderformen sprechen ja manche konservativere Sprachwissenschaftler von einer Sexualisierung der Sprache. Also wenn wir uns erinnern, Sexus, Geschlecht, biologisches Geschlecht, also man misst der Sprache oder man gibt der Sprache so einen Spin des biologischen Geschlechtes, dass man daran denkt. Mhm. Das ist bei mir im Kopf erzeugt wird.
Du könntest dieses Empfinden umgehen, indem du einfach sagst, liebe Hörende.
Ja, da kommen wir auch gleich sogar noch zu, diese
Das, da geht es ums das, Hören.
Die partizipiale
nicht
Form.
Nicht um Männer, Frauen. Also es gibt doch für jeden Kopf, für jedes Kopfkino gibt es doch eine Gendersprache, die funktioniert.
Ja, das ist dann quasi geschlechtslos. Also wir sind noch bei den Bürgerinnen und Bürgern.
So. Ja, ja.
Und bei den, wo sagt man das noch? Eigentlich bei allen Dingen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde das auch im Plural gar nicht so schwer, das auch durchzuhalten. Schülerinnen und Schüler, genau. Wobei, da kürzen ja dann in ihren Unterrichtsentwürfen und auch offiziellen Dokumenten, dann wird ja nicht mehr geschrieben Schüler. Es wird auch nicht geschrieben Schülerinnen und Schüler, sondern SUS. Groß S, klein U,
ja.
Groß U, S. Da denke ich mir auch,
ist auch interessant.
Okay, Hauptsache, damit man gesagt hat, damit man jetzt kein generisches Maskulinum verwendet hat, werden aus echten Menschen, nämlich aus Schülerinnen und Schülern, dann wird so eine Abkürzung. Das finde ich dann auch irgendwie nicht so wertschätzend.
Mir ist es die Zeit wert, die Mehrzeit. Mhm. Die ist es mir wert. Ja, gut. Deswegen bin ich da dafür. Ja.
Wie ist das bei dir im Singular? Denn da wird es ja dann deutlich nochmal länger, ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ein Bürger und eine Bürgerin oder eine Bürgerin steht dort. Oder wenn jetzt, da muss ich sagen, das ist für mich dann oft ein bisschen schwierig, das durchzuziehen. Und ich finde, das wird auch nicht konsequent gemacht. Weil je mehr man dieses Wort determiniert, grammatisch, also mit einem Artikel, ein zum Beispiel, oder mit einem Adjektiv, ein reicher Bürger. Es kommt ein reicher Bürger dahin. So. Ja?
Also was
oder
ich
es kommt
machen würde,
ein reicher Bürger oder eine reiche Bürgerin.
Was ich machen würde in dem Fall, wenn ich, also das ist jetzt alles der Plan, den ich habe. Manchmal geht es auch mit mir durch und ich vergesse irgendwas. Das sei mal vorab gesagt. Also ich würde in diesem Fall, zum Beispiel wenn ich in der Einzahl über Christinnen und Christen spreche, dann würde ich es einfach direkt hintereinander packen. Ein Christ, eine Christin. Also einfach in einem Aufwasch. Und zwar so, also in den Satz eingebaut, so als hätte ich jetzt nur von einem Christ gesprochen.
Ein Christ oder eine Christin. Okay, oder würdest du mit Schrägstrich?
Ich mach's ohne oder.
Wie würdest du es geschrieben dann mit Schrägstrich? Ja, okay,
interessant. Schreibe ich nicht. Vielleicht mit Schrägstrich, genau. Also so spreche ich es auf jeden Fall. Ein Christ, eine Christin.
Das heißt, ist das dein Favorite?
Das ist mein Favorite, ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen konservativ im Vergleich zu dem, was es noch alles für Möglichkeiten gibt. Aber das ist mein Favorite. Erstens, weil es für mich die geringste Umgewöhnung beinhaltet. Also ich nutze keine Worte, die mir fremd im Maul liegen. Es ist mir das wert, weißt du? Es ist es mir wert, nicht nur die Frauen anzusprechen, sondern auch die Männer. So, also ich möchte, das hat für mich irgendwie was mit Wertschätzung in der Sprache tatsächlich zu tun, dass ich denke, ja, ich möchte das irgendwie nageln, was ich jetzt hier sage. Und dafür ist es irgendwie gut, wenn ich auch wirklich die Zielgruppe genau drin habe. Deswegen finde ich es gut.
Ich finde es dann manchmal doch interessant, was dann alles gegendert wird mit dieser Form, wo ich denke, das ist eigentlich gar nicht, also da hat man irgendwie die Sprache eigentlich gar nicht verstanden. So ein Fall ist zum Beispiel Gast. Also der Gast.
Ja, mag ich nicht Gästin.
Die Gästin.
Ich glaube nicht an das Wort.
Es ist ja auch falsch. Also es ist wirklich falsch. Also
ja,
ist der
ich glaube nicht an das Wort.
Impliziert tatsächlich null biologisches Geschlecht. Oder in Gemeinden, die einen Ältestenkreis haben. Da gibt es ja auch Frauen, die Älteste sind. Und in manchen Gemeinden heißen die dann Ältestinnen.
Nee, es gibt ja auch eine älteste Frau. Ja,
ja,
also die Frau ist ja die Älteste. Der Älteste, die Älteste. Ja, ja, also manchmal treibt es auch Blüten. Ich finde aber, dass man auch ich zumindest versuche, solche komischen Sachen elegant zu umgehen. Also was ich zum Beispiel total albern finde mittlerweile, das sind, liebe Brüder um die 50, die sich Mühe geben, auch irgendeine neue Gendersprache zu verwenden, das aber jedes Mal mit einer ironischen Distanz kommentieren zu müssen.
Ja, klar.
Da denke ich halt, okay, langweiliger wird's auch nicht mehr.
Da hat man das Gegenteil
heißt,
erreicht.
Genau, das ist einfach eine Verhohnepiepelung des Ganzen. Und da denke ich dann halt auch, gut, hättest du jetzt auch einfach komplett sparen können. Sprich zu deinen Männerfreunden und dann ist es gut. Bevor ich jetzt aber ein Wort wie Gästin verwende, überlege ich, was gibt's denn noch in unserer schönen deutschen Sprache? Also ich kann von einer Besucherin sprechen, ich kann von einer Person sprechen, mit der ich mich unterhalte. Ich kann ganz vieles, weißt du, ich muss nicht... Es würde mir widerstreben, eine Frau als der Gast zu bezeichnen, das ist so, aber ich würde mich nicht auf dieses Kunstwort zurückziehen, sondern würde dann sagen, ich spreche heute mit einer Person die oder ich habe heute Besuch von oder so. Also ich finde, dafür ist unsere deutsche Sprache ja auch so ausgefuchst und wir haben für jeden Quatsch irgendein Wort und einen eigenen Artikel. Da kann man sich ja dann auch schon mal ein bisschen Gedanken machen.
Das ist für mich tatsächlich dann eine Sexualisierung der Sprache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man sagt, der Gast, das hat so eine männliche, das schwingt was Männliches mit. Also zum Beispiel bin ich auch die Person. Ich bin eine Person. Mhm. Ja. Und oder ich bin vielleicht eine Servicekraft. Als Mann, obwohl es ja feminin ist, der Artikel. Mhm. Und wenn ich jetzt aber sage, nee, das, also ich fühle mich damit nicht angesprochen, das ist ein femininer Artikel, das meint eigentlich nur Frauen. Das ist.
Nee, damit würde ich auch nicht sagen, dass man sich damit nicht angesprochen. Also ich fühle mich von Worten wie der Gast, da würde ich mich schon angesprochen fühlen. Ja. Ich würde mich aber nicht angesprochen fühlen von Hörer. Oder lieber Spender oder lieber Herr Klöpper. Da fühle ich mich einfach nicht angesprochen.
Herr Klöpper.
Ich frage mich, ja. Ist so. Ich frage mich manchmal, ob es, wie würde es dir gehen, wenn das, heißt es generisches Femininum?
Ja.
Ja, oder?
Ja.
So, wie würde es dir gehen, wenn ab morgen im generischen Femininum gesprochen würde?
Ich höre das manchmal.
Man kann es jetzt natürlich, man kann es nicht genau absehen, man weiß es nicht ganz sicher, aber ich glaube doch, dass du auch dich an manchen Stellen wahrscheinlich umgucken würdest und denken würdest, ich weiß gar nicht so richtig, ob es gerade um mich geht oder nicht.
Ja, also
kannst du dir das
generell habe ich jetzt ja natürlich auch ein bisschen Sorge, so als der absolute Chauvi rüberzukommen, der hier Frauen gerne diskriminiert und so. Da geht es mir wirklich überhaupt nicht darum. Ich versuche wirklich auch, das meine dafür zu tun, auf Männer und Frauen sichtbar zu machen und anzusprechen. Mir ist das tatsächlich auch wichtig. Ich habe da tatsächlich einfach nur eine andere Meinung, was das Sprachempfinden angeht. Also ich höre das tatsächlich manchmal, weil ich mich ja auch recht breit irgendwie so informiere, ob das jetzt Podcasts sind oder sowas, die jetzt wo auch unterschiedliche politische Ausrichtungen, da sind wir natürlich auch feminin, das oder das generische Femininum tatsächlich verwendet wird. Das ist bei bei vielen Leuten so, die denken an einen Genderstern, machen aber nicht den Gender Gap. Also dieses Innen, sondern sagen dann Produzentinnen. Ja. Und das ist ja dann automatisch das generische Femininum. Meine Reaktion ist, ich muss dann ein bisschen schmunzeln und denke, okay, alles klar, gut, das ist jetzt das generische Femininum. Also mich stört das nicht. Ich fühle mich tatsächlich nicht angesprochen, aber also nicht direkt angesprochen. Ich weiß, dass diese Person mich dann meint. Und aber gleichzeitig denke ich, dass möglicherweise, also was die große Unbekannte ist, wie wäre es, wenn wir aus einer Kultur kämen, die das generische Femininum eigentlich immer benutzt hat. Ja? Und weil das ist
dann
nämlich...
Dann würde ich wahrscheinlich mittlerweile
Kultur,
auch sagen, das wäre schön, wenn wir die Männer auch ansprechen würden.
Ja, das
vorausgesetzt,
okay,
wir wollen was von
ihnen. Weil wir nämlich aus einer Kultur kommen, die das generische Maskulinum eigentlich kannte. Aber wenn man ehrlich ist, auch als Konservativer, muss man schon zugeben, die Frauen waren früher tatsächlich nicht mit gemeint. Weil die Männer nämlich die waren, die Berufe ausgeübt haben, zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel beim Bäcker oder so, Handwerker oder so. Das war keine Frau in der Regel.
So, jetzt wollte ich aber doch nochmal von dir wissen. Wenn du von Sexualisierung der Sprache sprichst, dann klingt das zunächst mal, als wäre es ein Problem.
Gell? Hartes Wort.
Klingt erstmal, als wäre es ein Problem. Ich wüsste aber nicht genau, weswegen.
Ja, genau, weil das Problem, was man da, also Sexualisierung heißt ja nicht, dass Sexualität in dem Sinne, also so Erotik oder sowas, sondern dass man das biologische Geschlecht, das Sexus, nur nochmal zur Klarstellung, Sexus vermischt mit dem grammatischen Geschlecht. Also wenn man das so machen wollen würde, dann wäre das eigentlich eine ganz neue Revolution für die Sprache. Dann müsste man eigentlich immer sagen, das ist jetzt meine These auch wieder, dann müsste man eigentlich sagen, überall da, wo ein feminines Wort steht, kann damit kein Mann gemeint sein. Und bei und umgekehrt, wenn es Maskulinum ist, grammatisch, dann kann damit keine Frau gemeint sein. Also das wäre dann eigentlich,
das
wäre dann auch konsequent.
Das ist doch so. Also wenn ich jetzt sage, alle Redakteurinnen der Pro, dann kannst du und der Jonathan doch mal davon ausgehen, dass ich mit euch nicht rede, oder?
Das, bei manchen Wörtern ist das so, bei anderen halt nicht. Zum Beispiel Mensch. So. Mensch sind Männer und Frauen. Oder Person sind auch Männer und Frauen und so weiter.
Ja, das ist ja auch
wie gesagt,
okay.
Servicekraft,
aber wir reden ja
so.
Jetzt gerade.
Ja, aber du beide sagtest, ja die Sexualisierung ein Gast, also Gast, das ist, dass da schwingt was Männliches mit. Aber da würde ich halt sagen, das schwingt nur rein auf grammatischer Ebene etwas Maskulines mit. Auf Bedeutungsebene eigentlich nicht. Die Frage ist halt, wie man es empfindet.
Ja.
Und du sagst jetzt, okay, aber wenn da schon so ein männlicher Artikel ist, da denke ich schon eher an was, an einen Mann. Das kann ich aber auch nachvollziehen. Nur wenn man das jetzt durchhalten würde, und das ist auch mein großer Kritikpunkt an diesen ganzen Gender-Formen, man kann es meistens nicht konsequent durchziehen, ohne dass man da entweder was aus der Sprache weglassen muss oder was ganz stark umformulieren muss. So, das ist nur mein Punkt.
Ja. Aber, bevor wir uns noch komplett in der Eigenmeinung verlieren, hast du, glaube ich, noch andere Alternativen anzubieten, richtig?
Der Gender-Stern, das ist ja so im Schreiben,
Stern.
Ne? Der Stern. Oder der Gender-Doppelpunkt oder der Gender-Unterstrich oder das Binnen-I. Ja. Wir reden jetzt mal nur von der Sprache, ne? Weil das wird ja dann meistens auch relativ synonym verwendet in Texten. So, da ist das ja dann so, dass dann aus unserem Beispiel Bürgerinnen und Bürger wird dann ein BürgerInnen. Und das, was das hast du eben schon gesagt, das Gender Gap, dieses Innen, das ist ja ein Pharyngallaut, der hinten im Rachen gebildet wird, den wir eigentlich nicht bewusst in unserer Sprache haben, aber den wir immer wieder verwenden. Also generell so bei Wörtern, die mit einem Vokal anfangen, da ist ja so ein, wenn wir sagen aber, das ist ein aber, das fängt mit einem an.
Ja, also wir können das. Unsere Kehlköpfe sind dazu in der Lage.
Sag's nur für die sagen,
das ist
jetzt...
Wir sind biologisch dazu imstande.
Ja. Sag's nur für die sagen, das ist was völlig, völlig Neues und das können wir da überhaupt nicht machen und das ist was völlig erfunden
ist. Da sind wir doch physikalisch gar nicht für ausgelegt.
Ja, nee.
Das sage ich doch.
Das ist gegen die Natur des Menschen. Ja, nee,
ja,
so
ja,
ist
genau.
es nicht. So ist es
Nein.
nicht.
Nein.
Ja, so. Wie geht's dir damit?
Wie geht's mir denn damit? Ich assoziiere damit tatsächlich, das ist wahrscheinlich in der Sache total falsch, aber ich assoziiere damit tatsächlich eine linke, woke Gesamtgesinnung.
Ei.
Ohne das zu werten. Aber ich habe den Eindruck, dass das in progressiven Kreisen benutzt wird. Ich höre auch darauf und verstehe das auch und finde es auch echt okay. Es gibt Leute, die können das wirklich gut aussprechen, so dass man auch nicht alle Aufnahmen erstmal 5 Minuten stoppen muss, damit sich jeder erholen kann. Also es gibt wirklich Leute, die das schon sehr flüssig bei sich integriert haben und da komme ich sehr gut bei mit. Doch, finde ich gut. Aber ich merke so, das ist irgendwie was, was glaube ich eben eher jüngere Leute vielleicht machen.
Ja.
Beziehungsweise eher Leute, die, wie nenne ich es denn, die ein bisschen progressiver unterwegs sind. So könnte ich, so assoziiere ich das, das kann aber auch falsch sein.
Ja, das meint aber auch durchaus mein Empfinden, auch so immer in gebildeteren Kreisen, intellektuelleren Kreisen und so. Es gibt auch einfach gerade an Universitäten und so, wenn man da jetzt nicht mit Genderstern gendert, das eigentlich kann man das sich kaum noch erlauben in vielen Institutionen. Das ist tatsächlich so. Es ist eigentlich so, wie das für manche ein klares politisches Statement ist oder so ein Akt der Rebellion gegen die bestehenden Konventionen, dann jetzt das Gender-Sternchen zu benutzen. So ist es für die anderen. Es gibt ja Leute, die sind das anders. Schon fast eine Provokation, wenn man das generische Maskulinum verwendet. Je nachdem, in welchem Kontext man ist.
Ja.
Darauf kommt das dann eben an. Ne? Und Und wie fühlst du dich damit angesprochen?
Ich bin nicht ganz sicher, ob es das schaffen wird.
Ja.
Ich fühle mich damit schon angesprochen. Ich habe den Eindruck, dass ich vorkomme. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich auch in 10 Jahren noch so angesprochen werde. Also ob sich das hält. Das weiß ich einfach nicht. Es wäre okay für mich, aber ich finde es ein bisschen, ein bisschen altmodisch, verklärter, romantischer, einfach Bürgerinnen und Bürger zu sagen, ja, statt BürgerInnen. Also ich finde es irgendwie so ein bisschen, es ist ein bisschen mehr alte Schule, so wie ich es vielleicht präferiere. Aber ich komme da drauf klar. Mich würde interessieren, ob man sich noch auf eine einheitliche Schreibweise einigen möchte oder was wir eigentlich vorhaben.
Ja,
ob wir
da jetzt vielleicht Emojis
einbauen wollen.
Zwinker, in Worte. Smiley. Ihr wisst schon, genau. BürgerInnen. Aber es ist ja...
Zwinker, Smiley.
Why not?
Als Gender-Gap-Zeichen.
Ja, ja. Also fände ich gar nicht so schlecht. Ja. Also ich glaube, dass... oder ein Problem, wo jetzt die Verfechter des die Verfechter, Männer und Frauen, des Gender-Sterns ja, jetzt in der klassischen Form Bürgerinnen und Bürger sehen würden, ist, das meint ja nur zwei Geschlechter. Das ist ja nur Männer und Frauen. So, was ist denn mit ja, Menschen, die sich keinem dieser beiden Geschlechter zugehörig fühlen? So,
ja,
das
genau.
Ist mal unabhängig davon, was man davon hält, so. Aber, dass die dafür sind, die würden auf jeden Fall sagen, nein, das ist jetzt eine Form, die spricht wirklich alle an. Manche sagen auch, dieser Unterstrich, der ist dann der symbolisiert dann quasi dieses Kontinuum von den beiden Seiten, männlich zu weiblich und doch alles, was da zwischendrin auch noch so da ist.
Ja.
So.
Ja, verstehe. Das ist nochmal ein guter Punkt, denn an dem Punkt bin ich selber einfach noch, ja, ich bin da irgendwie noch nicht so weit. Ich finde es zwar richtig, auch Menschen anzusprechen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, wenn man sie ansprechen will, ne, vorausgesetzt. Das finde ich richtig und gut und finde es auch wichtig, das in Sprache abzubilden. Ich bin dafür. Ich habe die Situation noch nicht oft gehabt. Also ich spreche nicht oft zu größeren Mengen, beziehungsweise ja, der Podcast ist wahrscheinlich im Moment das größte Forum. Konsequenterweise müsste ich hier ZuhörerInnen sprechen, denn ich weiß ja nicht, wer alles dabei ist. Also ich finde es richtig, das zu machen. Ich mache das aber selber einfach noch nicht, weil ich noch nicht so weit bin in meinem kleinen Vorstadt-Hausfrauenleben. Na,
aber ich sag so. Mal so, wenn das finde ich dann auch wieder das Sympathische am generischen Maskulinum, dass damit nicht nur, nur das männliche Geschlecht irgendwie gemeint ist.
Dass
oder
damit
nur das,
nicht nur Frauen
oder,
ausgeschlossen oder werden, auch, sondern auch alle anderen Geschlechter.
Nee,
das ist
nicht
klasse.
Das Tolle beim generischen Maskulinum finde ich dann wieder, dass das überhaupt kein Geschlecht eigentlich impliziert. Und dass man diese Diskussion dann eigentlich gar nicht hat. Und
das Quatsch,
selbst wenn man
das
jetzt,
generische Maskulinum ist kompletter Quatsch.
Okay, gut. Ich glaube, ich werde dich heute nicht mehr überzeugen. Sei denn, in einer halben Stunde frage ich dich, was du gelernt hast und sagst, dass der generische Maskulinum doch eigentlich die richtige Variante ist.
Ja, genau,
für alle
so Zuhörer,
ja. HörerInnen.
So wird's enden.
Das Problem, ich finde tatsächlich ein Problem bei dem Gender-Sternchen ist, dass man es nicht richtig, also nicht konsequent durchhalten kann. Ich finde es ganz wichtig, dass eine Sprache oder eine Regel in der Sprache sich wirklich durchhalten lässt. Und das scheint mir bei dem Gender-Sternchen wirklich sehr schwer zu sein. Also
warum?
Weil man so viel dann eigentlich gendern muss. Also je länger zum Beispiel eine Konstruktion ist, ein junger, reicher Kunde kommt vorbei, desto krasser musst du
eine
eigentlich
junge,
gendern.
Reiche Kunde.
Dann steht da nachher ein Genderstern jung, Genderstern reich, Genderstern kund, Genderstern in. Kommt vorbei. So, und dann hast du noch nicht mal den Kunde, also so würde man das dann quasi sagen, würde dann heißen ein jung, reich, kund, kommt vorbei. So, kann man, das ist die Frage, erstens, kann man das durchhalten und zweitens, das ist nicht ganz sauber, denn du hast ja ein reicher Kunde, der kommt ja dann gar nicht drin vor, beziehungsweise Kunde. Du kannst ja nicht sagen
ja,
Kunde in.
Ja.
Es sei denn, man, weil normalerweise, wenn ich so kenne ich es zumindest mit dem Genderstern, dann sagst du Kund, Genderstern in. Weißt du, was ich meine?
Ja,
so,
ja.
Das finde ich tatsächlich schwierig und ich finde es, selbst wenn man da jetzt eine Lösung findet, finde ich, schließt das natürlich auf geschlechtlicher Ebene, biologisch-geschlechtlicher Ebene durchaus viele Menschen mit ein. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, dass es auch sehr viele Menschen ausschließt, die nämlich vielleicht auch intellektuell das gar nicht auf die Kette kriegen, die auch sprachlich gar nicht so fit sind. Und das finde ich tatsächlich ein Aspekt, der mir viel zu selten oder viel zu stark unterbeleuchtet ist. Sprache muss so, auch so einfach sein wie möglich und so verständlich sein wie möglich. Es kann nicht einfach sein, dass ein politisches Anliegen, nämlich möglichst alle Geschlechter anzusprechen, alles andere überstrahlt. Ja, wenn ich gerade Leute sehe, das hatten wir jetzt neulich auch die Diskussion in Berlin, soll das Amtsdeutsch weiterhin gegendert werden oder nicht? Ob das sonst so verständlich ist, ist mal, sei mal dahingestellt. Aber das finde ich tatsächlich einen wichtigen Aspekt. Auch wenn Migranten nach Deutschland kommen, Migrantinnen und Migranten. Nee, ja. Wir gendern jetzt gerade mit Gendersternchen. Also wenn MigrantInnen nach Deutschland kommen, dann sollen sie natürlich auch das lernen können. Und Deutsch ist so schon super kompliziert und sehr, sehr schwer. Und das, ich finde, der Genderstern macht es nicht leichter, sondern erschwert es eigentlich.
Ja, ich würde sagen, so wichtig es ist, alle Geschlechter anzusprechen, so hat es doch eben die Schattenseite, dass es einfach schwer ist. Schwer in der Umsetzung, schwer in der Einführung wahrscheinlich auch und eben dann auch schwer im Durchhalten und in der gesellschaftlichen Akzeptanz, die am Ende ja auch rauskommen muss. Also es muss ja dann auch so gemacht werden. Ne? Ich weiß ja nicht, wenn die Grünen sich in ihren E-Mails das hin und her schreiben, sondern es muss ja auch so sein, dass es wirklich angewandt wird.
Man kann es ja mal so machen, dass das einfach die künstliche Intelligenz übernimmt irgendwann. Also da müssen wir gar nicht mehr so schlau sein, sondern dann ist dann einfach eine Software, die macht es dann, dass dann alle sich angesprochen fühlen und dann passt es auch.
Dann musst du aber auch kein Deutsch mehr lernen, sondern dann hältst du einfach nur noch das Handy in die Luft und dann sagt dir die KI schon, wo der Aldi ist.
Ich zitiere ja schon mal wieder Star Trek. Weiterhin dringende Cook-Empfehlung. Da gibt es den Universalübersetzer. Das ist, wenn man mit Aliens kommuniziert, mit denen man vielleicht noch nie gesprochen hat, deren Sprache man nicht kennt, wird der Universalübersetzer eingeschaltet und man versteht ihn automatisch in der eigenen Sprache. Wir sind ja gerade bei Pfingsten, das ist ein bisschen so. Jeder versteht die Sprache, als ob seine eigene Sprache wäre, obwohl es sich irgendwie fremd anhört. Vielleicht wäre das ja mal eine technische Lösung für die nächsten Jahrzehnte für die Gendersprache. Ja, damit
vielleicht schon.
Kann es wieder einstellen, wie vielleicht er gemeint schon. Ist. Ich habe
aber
ein,
jetzt muss ich dich doch nochmal...
Ja, bitte.
Ja, bitte. Achso, jetzt muss ich dich doch nochmal fragen. Findest du es wirklich nicht wichtig, auch andere Geschlechter als Männer anzusprechen? Ich muss das mal von meinem Herz jetzt fragen. Ist das dein Ernst?
Das habe ich doch eben extra schon gesagt. Also mir ist das sehr wichtig, dass man alle anspricht. Das nicht nur.
Ja, aber du tust es ja nicht im generischen Maskulinum.
Ja, das ist
du
der,
tust es ja nicht.
Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen uns beiden. Für dich ist das vollkommen klar. Generisches Maskulinum bedeutet biologisches Maskulinum. Für mich bedeutet generisches Maskulinum sowohl Femininum als auch Maskulinum. Wenn ich sage, ich finde die Lehrer in unserer Schule gut, dann meine ich damit sowohl die Männer als die Frauen, als auch die Frauen. Die
und wenn du jetzt mit einer Lehrerin sprechen würdest, deine Frau ist doch Lehrerin.
Ja.
Nennst du deine Frau Lehrer?
Ja, das ist tatsächlich so, also ich hätte wahrscheinlich kein Problem damit zu sagen, dass eine Frau Lehrer ist. Ich fände es nicht falsch. Aber wahrscheinlich würde ich im Einzelfall, wenn man eine konkrete Person meint, definitiv sagen Lehrerin. Aber wenn man jetzt so in einer größeren Masse davon von Menschen spricht, die unterrichten, dann finde ich das generische Maskulinum eigentlich kein Problem. Gerade wenn man also zu einem Berufsstand gehört zum Beispiel, also Bäcker. Also die beiden, die da drüben stehen, das sind Lehrer. Das ist ja auch so ein Punkt. Das lässt sich ja auch oft gar nicht so richtig durchsetzen. Wenn du da zwei Leute hast, einer ist ein Mann, einer ist eine Frau.
Dann ist das eine Lehrerin und ein Lehrer. Das
ist ein Lehrer und ein Lehrer. Guck mal, was sagst du dann? Da vorne, du kannst nicht sagen, da vorne stehen zwei Lehrer, weil das deiner Ansicht ja nach ja falsch ist. Du musst dann eigentlich sagen, guck mal, da vorne steht ein Lehrer und eine Lehrerin.
Eine Lehrerin.
Oder,
genau, das würde ich machen.
Oder die mit dem Genderstern, die haben nur noch größere Probleme, die würden dann sagen, da vorne stehen zwei LehrerInnen. So.
Und ich habe überhaupt
da
kein
muss
Problem,
ich noch kurz,
wenn
nämlich
du
noch
sagst,
mal
noch größere
Da muss ich mal
Probleme.
Ganz kurz mit einhaken, weil da muss ich eigentlich sagen, da steht das kann man eigentlich gar nicht mit Genderstern ausdrücken, weil du müsstest ja sagen, weil LehrerInnen wäre falsch. Das
Nein,
sind nämlich
du würdest
keine zwei
sagen,
Frauen.
Zwei Lehrende. Du würdest sagen, zwei Lehrende. Bums aus.
Ja, das ist ja schon
also,
das Partizip.
Man kann das natürlich das auch alles, man kann das natürlich auch alles
ich bin
komplizierter
da ein bisschen
darstellen.
Ich weiß.
Du bist ein Kulturpessimist und es wundert mich, dass
bin
du
total
so,
Optimist.
Wo du ja eigentlich ein Kurrentenkacker bist, dass du bereit dazu bist, so unpräzise zu sprechen. Das kann ich nicht raffen.
Für mich ist es halt absolut präzise. Also viel präziser, als wenn man jede Form gendert. Also zum Beispiel Einfach, weil man durch das generische Maskulinum so eine große Freiheit hat, weil das nämlich quasi alles meinen kann, unabhängig davon.
Ja, als Sprecher hast du die, richtig, als Sprecher hast du die. Aber wenn du jetzt wirklich von jemandem was willst, du bist auch in der Gemeinde und alles, du willst jetzt wirklich mal Leute erreichen, ja. Also du bist jetzt Christ und missionarisch drauf und du willst echt jetzt mal was ganz Wichtiges, du willst den Leuten gut, ja. Und dann sitzt vor dir eine Gruppe von 40 Personen, männlich und weiblich identifiziert, sagen wir jetzt einfach mal. Ja. Du stellst dich doch nicht vor die und sagst, liebe Freunde oder liebe Brüder oder liebe, du, wenn du wirklich was von denen willst, also du sprichst doch, du sprichst doch nicht, das ist doch viel zu, das
also
ist doch
Brüder,
Quatsch.
Brüder impliziert ja auch eindeutig ein biologisches Geschlecht. Eine Schwester ist kein Bruder, ganz einfach, Punkt.
Freund so. Auch. Wenn es das, solange das Wort Freundin existiert, impliziert das Wort Freund ein Geschlecht.
Nicht unbedingt.
Es gibt das Wort Freundin.
Nee.
Ja, doch.
Nicht, ja, das, also da werden wir uns nicht mehr einig sein. Ich bin der Meinung, dass es so ist, wie es bisher war, dass das generische Maskulinum gilt. Und du sagst es, das impliziert eindeutig ein biologisches Geschlecht. Also zum Beispiel Freund. Man kann nicht sagen, ich hab viele Freunde und zwei davon sind Frauen. Das wäre für dich ja falsch, ne? Also, ja. Oder wenn ich 10 Freunde habe, 10 männliche Freunde und eine Freundin, dann kann ich nicht sagen, ich habe 11 Freunde, sondern ich muss sagen, ich kann doch nicht sagen, ich habe 11 Freundinnen und Freunde, sondern ich muss sagen, ich habe 10 Freunde und eine Freundin.
Ja? So, oder
weil
ich habe einen Freundeskreis von 11 Personen.
Dann, das wäre für dich dann korrekt. Ja, aber Freundeskreis von 11 Personen, das ist für mich auch wieder so geschummelt. Das ist wieder was von der Sprache weggenommen. Also für mich ist zum Beispiel auch, wenn du jetzt sagst, bei einer unbekannten Zahl, ne, von Leuten, also bei einer unbekannten geschlechtlichen Durchmischung, zum Beispiel bei einem Unfall, da sind Mitfahrer gestorben. Ich muss jetzt gerade ein bisschen überlegen, was jetzt nicht Fahrer oder Insasse ist oder sowas, aber das Wort Mitfahrer. Das sind jetzt zum Beispiel, könnte man jetzt sagen, es sind 5 Mitfahrer gestorben. Wenn ich jetzt
man könnte auch sagen, Mitfahrende oder Personen.
Genau, das wäre dann so umschifft. Aber ich kann nicht sagen, Mitfahrerinnen oder Mitfahrer, weil ich eben nicht weiß, ob welches Geschlecht die haben. Das heißt, weil ich es nicht sagen kann, und weil das zwingend ein Geschlecht implizieren muss, das, was ich sage, deswegen muss ich auf dieses eine Wort jetzt leider verzichten. Gut. Dafür kann man sich dann entscheiden.
Du musst es umschiffen, denn du weißt ja, denn Mitfahrer würde ja nur dann stimmen, wenn es 5 Männer wären. Sonst wäre es ja falsch.
Aus deiner Sicht, ja, genau. Aus meiner Sicht wäre es richtig, weil egal. Es wäre dann halt, es ist halt die Frage, ja, wie man das empfindet. Es ist ganz stark eine Empfindungsfrage.
Absolut.
Aber tatsächlich ist Sprache ja auch keine exakte Geschichte, wie jetzt zum Beispiel Mathematik oder so, wo es nur Ja oder Nein gibt, sondern es ist schon sehr stark von der Rezeption abhängig. Und ich nehme das auch
absolut wahr.
Und ich sage auch nicht, dass das, was ich heute im Mai 2023 über das Thema Gender sage, dass ich das immer so behalten werde. Ich werde mich da bestimmt auch verändern, ja, ganz klar. Mhm. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft sich auch weiter verändern wird. Ich bin da auch ehrlich gesagt ganz entspannt. Ich fände es wirklich toll, wenn ich mal was kennenlernen würde, wo ich sage, Mensch, das passt ja super. Hier sind ja alle zufrieden. Da fühlen sich alle angesprochen und man kann es auch super verwenden und man muss sich nicht da so mega einschränken. Bin ich sofort dabei.
Es gab jetzt so eine schöne Twitter-Perle, die hieß, Männer sind so lange gegen das Gendern, bis man sie nach ihrem Partner fragt. Das mochte ich.
sehr gut. Ja.
Das noch als Abschluss
Partnern,
dieses Unterpunktes.
Partnern, ja,
genau.
Sehr gut. Das finde ich gut.
Touché. Was gibt's noch für Möglichkeiten?
Ja, es gibt noch das Wort oder die Art zu gendern mit Partizip. Zum Beispiel Studierende oder Fahrradfahrende.
Ja.
Und wie du auch gesagt hast, manche Leute nehmen ja auch dann so eine Mischform. Also mit Gendersternchen und dann in manchen Formen dann halt ein Partizip. So, wie findest du das?
Ich bediene mich da auch manchmal beim Partizip. Manchmal bediene ich mich, zum Beispiel finde ich Mitarbeitende. Eine Firma hat so und so viele Mitarbeitende. Das geht mir schneller, als zu sagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja.
Das finde ich manchmal ganz praktisch tatsächlich. Und ich finde es noch aus einer anderen Perspektive heraus elegant, nämlich beim Beispiel der Geflüchteten.
Mhm.
Ja, man spricht auf dem Dorf in der Regel von Flüchtlingen, aber Geflüchtete ist quasi ein Titel, der nicht deine komplette Existenz beschreibt. Das heißt, du bist eine geflüchtete Person, du bist eine geflüchtete Frau, du bist eine geflüchtete Lehrerin, ein geflüchteter Arzt, eine geflüchtete Mutter oder so. Also du bist noch mehr als deine Flucht. Und im Beispiel der Flüchtlinge ist damit quasi alles gesagt. Ist geflüchtet, hat keinen Beruf, hat keinen Hunger, braucht nichts, ist fertig. So. Und deswegen finde ich das eben auch elegant, dass man damit eben nur einen Teilaspekt oder eine bestimmte Eigenschaft einer Person benennen kann, ohne damit eine Gesamtaussage zu treffen. Also ich mag's.
Kleiner Exkurs dazu. Ich finde das wichtig, denn man kann eigentlich so eine Folge nicht sagen, ohne diesen Satz zu sagen, Sprache formt Wirklichkeit. So. Also ja. Sprache, die erzeugt Bilder im Kopf und man kann damit Assoziationen oder Nuancen wecken, die man steuern kann. Und bei, natürlich ist das nicht bei allen gleich, aber ich finde es ganz interessant, was sich die Leute dann für Gedanken machen bei der Formulierung von manchen Dingen. Und ich kann das durchaus nachvollziehen. Zum Beispiel bei, ich sag's jetzt mal bewusst, bei Behinderten. Ne? So, das ist ja analog zum Flüchtling, der ist einfach Stempel, Flucht, so, fertig, so. Genau. Und der Behinderte, der ist dann quasi, seine Identität ist behindert. Behinderter zu sein. So hat man ja früher Menschen genannt. Auch heute noch steht dann Behindertenparkplatz auf dem Parkplatz, wo Leute mit Einschränkungen sitzen oder wo Leute mit Einschränkungen parken. Und da gibt es dann die nächste Stufe, die bedeutet dann Menschen mit Behinderung. Das heißt, es ist ein Mensch, der eine Behinderung hat. Aber er ist nicht in erster Linie behindert, sondern er ist in erster Linie ein Mensch. Und jetzt habe ich dann noch was, die absolute Endstufe sozusagen, die ich bisher erlebt habe.
Gender-Endstufe,
oder was? Die Endstufe der sprachlichen Sensibilität habe ich mal beim Kirchentag gesehen. Und zwar waren da Toiletten für Menschen, die Behinderung erleben. Ja? Das heißt, sie sind nicht behindert, weil das
sie
ja auch wieder
nicht
sie
selbst,
sind
sondern ihre Umwelt,
es ist ihr
ihre
Wesen, Umwelt, es ist ja immer eine Frage der Perspektive, ja, wenn da eine Treppe ist, dann behindert mich diese Treppe, ne? Genauso wie mich eine 3 Meter hohe Mauer behindern würde.
Ja, ja.
Ich würde ja auch nicht sagen, ich bin behindert oder so, ja, weil ich diese 3 Meter hohe Mauer nicht hochgehen kann. Und das fand ich schon
sehr
beeindruckend.
Sehr schlau. Ja? Finde ich super.
Und
ja,
wenn man Menschen spricht, die Behinderungen haben oder die behindert werden,
erleben,
da sagen viele auch, das ist mir tatsächlich wichtig. Ja, das ist, dass ich nicht einfach nur als die Person im Rollstuhl gesehen werde, sondern dass das ein Aspekt ist. Von daher, ich bin absolut dafür, sprachlich sensibel auch zu sein. Ne? Nur um mich
ja
mal ein bisschen.
Maskulinum. Ich kann es überhaupt nicht raffen, Nicola. Ich kann es überhaupt nicht.
Furchtbar, richtig. Furchtbar, so rücksichtslos.
Oh, ja, ey.
Hart, ja, ist hart. Genau. Ja, also, wir waren jetzt beim Partizip. Die Studierenden, die Fahrradfahrenden. Ich habe damit ein Problem. Eigentlich habe ich sogar 2 Probleme. Erstmal, im Singular funktioniert das alles nicht so gut. Weil im Singular ist nämlich wieder kein neutrales Geschlecht.
Studierende oder Studierende.
Genau, dann ist es immer entweder Mann oder Frau. Das geht schon mal also nicht. Das heißt, es funktioniert eigentlich nur so richtig im Plural.
Es funktioniert doch im Singular, aber eben, wenn man es als Beiwort zu Person nimmt. Eine studierende Person, eine geflüchtete Person.
Ja. Wobei, aus deiner Perspektive wären das ja dann eher Frauen, weil es ja ein weiblicher, also ein femininer Artikel ist. Die Person kann ja dann kein Mann sein. Stichel.
So
hast du es ja nicht gesagt.
Das ist wie bei Gast. Ich finde, der Gast funktioniert auch für eine Frau.
Okay.
Ich finde auch, die Person funktioniert für einen Mann.
Noted. Okay.
Aber da, wo es eine weibliche Alternativform zu Freund gibt oder zu Arzt, da ist alles andere lächerlich, als die zu benutzen.
Also ich glaube, es war von Jürgen von der Lippe, wo es dann wahrscheinlich auch wieder Aufschrei gibt. Ja, alter weißer Mann, der kann das natürlich sagen. Ist ja eine
privilegierte
Position.
Wollte ich gerade sagen, hat der sich zum Gendern geäußert oder was? Ich freue mich schon.
Ich fand es trotzdem lustig, was er gesagt hat. Und zwar, wenn man jetzt sagen sollte, es sind keine Bäcker, sondern Backende. Ja? Da ist das Problem, dieses Partizip, Präsenz aktiv bedeutet ja, dass jemand gerade etwas tut. Zum Beispiel ein Fahrradfahrender ist jemand, der gerade Fahrrad fährt. Aber er ist zu Hause eigentlich kein Fahrradfahrer mehr. Beziehungsweise zu Hause ist er ein Fahrradfahrer, auch wenn er auf der Couch ist, aber er ist kein Fahrradfahrender mehr, weil das mitschwingt. Es ist passiert gerade in dem Moment. Und dann sagt er, wenn ein Backender auf dem, wenn ein Bäcker auf dem Klo sitzt, ist er auch kein Backender mehr, sondern ein
Kackender. Ja.
So, das ist typischer Jürgen von der Lippe Humor. Und das ist das, was ich so grammatisch so ein bisschen daran kritisieren würde. Ja.
Dass es quasi nur in der Gegenwart funktioniert.
Das ist, das ist immer impliziert, dass die, dass man das gerade tut, weil es ist ja ein Verb im Partizip.
Eine geflüchtete Person ist ja schon geflüchtet.
Ja, das ist allerdings dann der Partizip perfekt.
Das wäre ja sonst passiv. Eine flüchtende Person. Ja. Also es gibt ja sowohl als auch. Ja. Es passiert nicht immer im Aktiv.
Ja, aber es ist.
Das stimmt halt nicht.
Ja, aber dieses Partizip, von dem wir sprechen oder jetzt gesprochen haben, das ist ja dann wäre dann die flüchtende Person. Also es sind Flüchtende.
Ja, genau.
Nicht geflüchtete, weißt du? Das bezieht sich ja auf, das ist ja ein Perfekt impliziert, bei geflüchtet, im Gegensatz zu flüchtend. Mhm. So.
Ja, ich verstehe schon. Aber du siehst, es heißt ja auch nicht flüchtende Person, so wie es nicht backende Person heißt, sondern es heißt in dem Fall Geflüchtete. Also es gibt ja durchaus Varianten, das zu nutzen und trotzdem als Zuschreibung irgendwie zum Wort Person sinnvoll einzusetzen.
Ja, ich bin zum Beispiel ein Studierter.
So.
Na, das ist ja, das ist ja richtig, weil das ist aber auch, damit habe ich ja kein Problem, weil das ist ja dieses Studium ist ja abgeschlossen. Deswegen bin ich studiert. Ne?
Das ist warst mal ein Studierender und jetzt bist du ein Studierter. Genau. So ist
ich
es.
Zeitweise habe ich in meinem Studium, war ich auch ein Studierender, manchmal war ich auch ein Flanierender oder ein, keine Ahnung. So, aber auf jeden Fall bin ich jetzt ein Studierter. Da funktioniert es dann besser. So, hätten wir das mal abgehakt, weißt du, was ich echt eine coole Sache finde. Und jetzt kommt die Auflösung des Teasers.
Das klingt so ein bisschen wie, wenn ein Jungscha-Mitarbeiter die Andacht eröffnet. Weißt du, was ich echt eine coole Sache finde? Sag's mir, Nikolai.
Sag ich ganz am Ende.
Das generische Maskulinum.
Es heißt, das sowieso. Aber das, was ich meine, ist entgendern nach Hermes Fettberg. Kennst du den?
Ich finde den Namen Hermes Fettberg schon mal wirklich
mit PH geschrieben. Ein österreichischer Aktionskünstler. Also kein Sprachwissenschaftler oder so, sondern ein österreichischer Aktionskünstler. Und dieser Mann hat sich was ausgedacht. Und zwar genau diese Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben. Was machen wir denn jetzt damit? Mit den ganzen Nachteilen, die wir jetzt dann auch besprochen haben. Und zwar sowohl, das gebe ich ja gerne zu, beim generischen Maskulinum, als auch jetzt bei den anderen Formen, die wir jetzt an Gendern haben. So. Und er sagt, das funktioniert ohne Sonderzeichen und es orientiert sich an der Grammatik, die wir bis jetzt haben. Nur diese ganzen Wörter, die wir benutzen für entweder Männer oder Frauen, die bekommen jetzt eine andere Endung, wenn nicht ein Mann oder eine Frau genannt worden ist. Er hat quasi noch ein zusätzliches neutrales und neutralen Artikel und neutrale Endung. Also es wird dann immer mit das gebildet.
Ja.
Das. So, du kannst ja nicht sagen, das Bäcker. Ne? Ist ja falsch.
Ja.
Oder das Bäckerin.
Das ist auf dem Dorf auch so, gell? Das Johanna wurde ich oft auch genannt.
Ja, weil du das Mädchen bist, genau.
Genau.
Ja. Oder noch besser, es.
Es.
Mhm. Ja. So, aber da ist es jetzt so, da wird ein Y im Singular dran gehängt. Also das Bucky.
Oh, wie süß. Das ist
oder beziehungsweise das Becky wahrscheinlich. Das Becky und dann im Plural sind dann zwei Beckys.
Oh, es ist total süß. Ein Mann namens Hermes Fettberg nennt mich das Bucky.
Ja.
Oder nee, ich bin ja kein Bucky. Was bin ich denn? Ein Sekretär?
Du bist das Podcasty? Wir sind die beiden Podcasties von Pro und Contra.
Oh, ja. Und das ist mega süß.
Ist toll, ne? Also es hört sich super an. Es funktioniert auch einfach. Es lässt sich total gut durchziehen. Und unsere Höris werden dem sicherlich zustimmen.
Es ist Zauber.
Einfach Höris. Auszusprechen. Unsere Höris, genau. Unsere Lesis auch. Und alle Bürgis.
Und du bist das.
Alle Bürgis wählen unsere Politikis.
Was ist denn mit meinem Mann? Mein Mann ist ein das Mann nie.
Das Partni. Er ist das Partni. Ihr seid zwei Ehepartnis.
Oh, es gibt ja so eine Grauensbewegung, wo Frauen ihren Ehemann Hubby nennen.
Hubby. Ne?
Kürzel von Verniedlichung von Husband.
Chubby.
Dann habe ich ein Partni. Das finde ich auch richtig gut.
Ja.
Habe ich auch sowas. was Verniedlichtes.
So. Süß. Und ich sag mal, das ist jetzt um mal meine extrem konservative Haltung jetzt mal so ein bisschen so in progressive Bahnen zu lenken. Das überzeugt mich tatsächlich am meisten. Ich wäre am ehesten bereit, das, weil ich habe ja diese leichte Grammatikzwangsstörung, dass es mir körperliche Schmerzen bereitet.
Glaube ich dir nicht mehr, wenn was nicht funktioniert.
Und wenn man was nicht durchhalten kann, ja, genau. Aber das überzeugt mich wirklich. Ja, also ich weiß, das wird sich nicht durchsetzen und so, aber das finde ich einen nicht schlechten Vorschlag.
Ist mega sweet auf jeden Fall.
Sweet,
mega,
ne?
Sweet. Aber und es so ist kriegst auch, du die Sprache nicht umgebaut.
Du hast doch diese Verwechslungsgefahr nicht, weil man hat sonst kein Y, man hat kein neues Zeichen, man hat kein Pharyngallaut oder so. Man muss auch nicht.
Es ist halt alles so ein bisschen niedlicher, gell? Ich stelle mir das vor, wir sind dann alle, kennst du Charlie und die Schokoladenfabrik, den Film?
Yes.
Auf jeden Fall sind da so kleine Wesen, die Oompa Loompas.
Ja, die
tanzen immer und so. Und das wären dann wir Menschen alle. Ja. Alle, die mit Y aufhören, sehen dann aus wie so ein Oompa Loompa. Und Hermes Fettberg ist quasi Charlie aus der Schokoladenfabrik.
Ja, genau.
Ich stelle mir das großartig vor.
Es ist so ein bisschen so dabei, wie das schwäbischen Diminutivformen, diese Verniedlichungsform mit Li und Le und so.
Lich gibt's
auch noch. Ja, und das finde ich wirklich sehr sympathisch. Auch weil
Was
es ja auch so ein bisschen mitspringt.
Bitte? Du wärst Redakti.
Also ich glaube, also wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, kann ich immer sagen, ich bin ein Redakteur. Aber wenn man jetzt das unbestimmt sagen will, dann ist wahrscheinlich ein Redakteuri, würde ich jetzt mal behaupten.
Redakteuri?
Ein Schreibi.
Das Redakteuri.
Ein Schreibi.
Das Schreibi.
Ja.
Oh Mann,
und
das ist ja wirklich süß.
Ja, genau. Und wenn, angenommen, unsere Sprache wäre so aufgebaut, also unsere Sprache würde so, ich glaube, dann hätte keiner ein Problem damit. Denn im Prinzip ist es genau der Gedanke.
Doch, hätte jemand.
Im Prinzip ist es genau der Gedanke wie das generische Maskulinum. Also eine Form, die im Singular und Plural funktioniert, die alle Geschlechter meint. Nur, dass es in dem Fall eben dadurch, dass es Neutrum ist, grammatisch, definitiv nichts anderes anspricht. Also nicht explizit Mann oder nicht explizit Frau. Also
aber jetzt habe ich doch mal eine Frage. Jetzt will ich in der Hermes-Fettberg-Sprache gerne. Also es gibt ja doch immer noch, wenn ich richtig informiert bin, es gibt noch Männer und Frauen. Wir sind noch existent im Unterschied zueinander, richtig? Wenn ich jetzt einen explizit männlichen, was weiß ich suche aus Gründen der Ästhetik einen männlichen Bademeister.
Ja.
Ist mir das erlaubt und wie kann ich das sprachlich ausdrücken?
Mit dem Entgender nach Hermes Fettberg quasi.
Aha.
Ja, also ich glaube, du könntest, also wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist das quasi die dritte Form, die man benutzt, wenn man bewusst etwas Unbestimmtes meint.
Ja? Ah, okay. Also es ist nicht alles I und das, sondern es gibt schon noch der und die.
Sonst würdest du sagen, ich suche einen Bademeisti, wenn es dir egal ist, ob es Mann oder Frau ist.
Ist es ja dann nicht, sondern also immer angenommen, ich würde jetzt wirklich gerne gezielt eine Person eines Geschlechtes ansprechen, ja? Dann hätte ich, glaube ich, mit der Y-Form würde ich das irgendwie gar nicht gut schaffen.
Tja. Wir können es ja mal
deswegen
ausprobieren.
Deswegen ist es vielleicht
die
auch wieder nicht
Folge
so richtig präzise.
Machen wir mal entgendert durch Hermes nach Hermes Fettwerk. Aber
also es braucht manchmal eine sogenannte Sexualisierung der Sprache, möchte ich damit sagen. Manchmal muss man einfach mal sagen, ich würde jetzt gerne eine Frau sprechen. Ich würde jetzt gerne einen Mann sprechen. Aus irgendwelchen Gründen kann das ja schon mal passieren. Mhm. Und da hast du ja deine sogenannte Sexualisierung der Sprache. Also es ist ja so.
Ja,
man muss ja irgendwie
ich würde das
ausdrücken,
anders sehen. Und zwar bei Mann oder Frau, da ist nicht ein Wort, was grammatisch männlich ist, dem wird jetzt dann automatisch eine biologische Bedeutung noch beigemessen, sondern die steckt ja da drin. Mann ist die Beschreibung eines Mannes. Frau ist die Beschreibung einer Frau. Krankenschwester, das hatte ich mir auch noch notiert dazu. Krankenschwester, auch so ja so eine Frauendomäne. Da kann man nicht sagen, das sind 10 Krankenschwestern, ja, und dann sind da 2 Krankenpfleger dabei. Das steckt schon im Namen drin, dass das biologisch eine Frau ist. Und da gibt's auch so ein anderes Beispiel, wo ich immer so ein bisschen zusammenzucke, weil das eigentlich ein Bereich ist, wo ich mir denken würde, den müsste es doch eigentlich gerade wichtig sein, dass sie als Frauen angesprochen werden, und zwar im Frauenfußball. Frauenfußball hat ja, es erlebt ja so einen Aufschwung, auch so von den Zuschauerzahlen her und so, dass Zuschauer, die Zahlen der Menschen, die zuschauen, ne, zu, oder die Zuschauenden, so. Oder die ZuschauerInnen.
Einschaltquoten.
Einschaltquoten.
Man könnte von Einschaltquoten sprechen.
Jetzt hat man wieder das Wort Zuschauer gestrichen, ne, damit man diese.
Oh, jetzt hat man es entmenschlicht. Dieses, erst sexualisiert die, genau, man es und dann entmenschlicht.
Diese gesichtslose,
noch.
Kapitalistische Einschaltquote.
Ja. Also alles, was unterhalb
furchtbar.
Vom gelenischen Maskulinum ist, ist diskriminierend und schrecklich.
Ja, ja.
Lass es uns so zusammenfassen.
Es ist unästhetisch, unromantisch und ganz emotionslos, gefühlskalt.
So.
Nee, so. Also. Und bei denen heißt ja, das National, ich hätte jetzt gesagt, das ist das Frauen, das ist das Fußballnationalteam der Frauen. Aber die sagen tatsächlich oft, oder in der Berichterstattung heißt es oft auch noch die Frauenfußballnationalmannschaft.
Mannschaft.
Und da muss ich sagen, ja, ja. Nee, das ist eigentlich nicht richtig. Also da ist
eigentlich
eine Mannschaft, ist eine Mannschaft.
Wird bestimmt auch irgendwann geändert. Hab keine Angst, das wird auch noch geändert.
Ja, ja.
Ich wollte dir aber jetzt nur mal sagen, wenn du sagst, der Mann ist der Mann, die Frau ist die Frau. Ich bin ja froh, dass du wenigstens so weit mitgehst. Wenn ich jetzt zum Beispiel
sage,
ich
lege gleich... Du bist auch ein bisschen populistisch heute unterwegs.
Ja, bin ich total. Wenn ich jetzt sage, gleich legen wir auf... Und dann ist es hier fertig.
Ja.
Und dann gehe ich runter und sage, spreche laut vor mich hin, ich brauche jetzt mal eine Freundin. Dann meine ich, dass ich eine Freundin brauche.
Ja.
Weißt du? Und nicht einen Freund.
War das jetzt so schlimm
also,
für dich, das Gespräch?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich will jetzt ein Beispiel konstruieren. Hm. Also es gibt ja mit den Beispielen Freund und Freundin.
Ja.
Es gibt ein männliches und ein weibliches Wort. Und so wie ich zu einem Mann nicht Frau sage und zu einer Frau nicht Mann, sage ich zu einer Freundin nicht Freund.
Hm.
Also das hat für mich nichts mit Sexualisierung der Sprache zu tun, sondern mit existierenden Worten, die man richtig anzuwenden hat aus meiner Sicht.
Ja, das ist auch tatsächlich, das gebe ich auch zu, es ist auch wirklich ein Nachteil am generischen Maskulinum, dass man ja zwei explizite Formen hat und das eine bezeichnet nur Frauen und das andere bezeichnet Männer, aber auch Frauen. Und das ist...
Nee,
das
eben
ist,
nicht. Nein.
Und das ist eben schwierig. Ja?
Falsch.
Ich kann nicht verstehen. Nee, ich weiß, dass du es falsch siehst, aber falsch empfindest, aber das ist zumindest die Idee des generischen Maskulinum. Das ist nicht einfach ausgedacht oder gewollt.
Die funktioniert
oder so.
Nicht mehr. Also die ist durch. Ich würde sagen, die ist einfach zu Ende.
Hm.
Also ich glaube, es ist heute nicht mehr so. Ich glaube, dass es früher so war und auch funktioniert hat.
Ja.
In meiner Kindheit erinnere ich mich noch, dass auch da noch nicht üblich war, dass man von Ärztin spricht, sondern von Arzt.
Ja.
Und irgendwann ist mir das dann auch mal aufgefallen, so auch mit Hilfe medialer Unterstützung und so weiter und von Büchern und Podcasts dazu.
Mhm.
Und seitdem ist das jetzt eigentlich klar. Also es war früher, glaube ich, mal logisch, dass man im generischen Maskulinum auch zu Frauen sprechen konnte. Ich behaupte, das ist heute durch.
Also ich denke, dass das, also ich, erstmal, mir ist das wirklich wichtig, niemanden nicht, also das, mir ist wirklich wichtig, positiv formuliert, alle anzusprechen, die gemeint sind. Und nicht irgendwie unter ferner liefen, die noch mitzumeinen oder sowas in irgendeinem so dubiosen generischen Maskulinum. Aber es haben alle Formen der Ansprache ihre Vor- und Nachteile. Für mich ist es so, dass das generische Maskulinum im Moment noch die meisten Vorteile hat. Wenn man das einbezieht mit, wie lang wird eigentlich ein Text, wie viel muss ich quasi sprechen, wie genau kann ich kommunizieren auf der grammatischen Ebene und so weiter. Ja, da finde ich, da überzeugt mich das generische Maskulinum im Moment noch am meisten. So ist es auch bei den meisten Menschen, die das in Texten verwenden und so. Ist auch bei Literatur, also wenn man jetzt so ein Gedicht durchgendern würde, mit welcher Form auch immer, es würde wirklich nicht schön sein. Also wenn man, da kann man sich ja mal ein paar klassische Gedichte vornehmen und die dann durchgendern. Das Wandern ist des Müllers Lust, ja gut, da müsste man halt noch eine Version erfinden, die das...
Ich glaube nicht, dass es irgendjemandem zusteht, ein bestehendes Gedicht eines Autors aus Gründen jetzt abzuändern. Das halte ich für falsch.
Nee, klar. Aber wenn du jetzt Neues schreiben würdest, müsstest du ja beides
nehmen. Dass Dichterinnen und Dichter heutzutage, wenn sie jemanden ansprechen möchten, zum Beispiel, sich überlegen sollen, welches Geschlecht sie ansprechen möchten.
Ja.
Das macht einfach Sinn. Denn im generischen Maskulinum verliert man die Hälfte der Zuhörerschaft. So ist es.
Zumindest, wenn die sich da nicht angesprochen fühlt. Es gibt ja viele Frauen, die fühlen sich eben durch das generische Maskulinum weiterhin angesprochen.
Das haben wir auch bald geschafft, glaube ich.
Auch bei dichtenden Menschen.
Was sagen unsere Hörerinnen und Hörer denn zu alledem?
Dichtende Menschen.
Leserinnen und Leser.
Ja, wir haben euch, liebe Höris ja auch gefragt, wie er das so findet mit dem Gendern. Und es gab einen durchmischtes Bild. Und zwar, man konnte es auch gar nicht sagen, dass jetzt die Frauen so gesagt hätten, die Männer hätten es anders gesagt oder so. Es ist tatsächlich sehr durchmischt gewesen. Ich lese mal ein paar Stimmen vor und Johanna, du kannst jeweils davon dann sagen, was du davon hältst.
Oh, klasse. Das ist eine schöne Perspektive. Das mag ich.
Ne? Also, ja. Die Userin Jana Hoffnung schreibt, keine einfache Frage. Ich gender eher nicht. Manchmal bei schriftlichen Sachen. Ist mir einfach zu albern und zu gekünstelt. Ich kann natürlich schon verstehen, dass diejenigen, die es freiwillig tun möchten, dass alle Menschen gesehen werden. Andererseits sehe ich auch, dass wir es eh nie allen recht machen können. Weder allen Minderheiten noch der Mehrheit. Wer es tun will, soll es tun. Aber ich lehne ein, du musst ab. Also ich lehne ein, du musst ab. Ganz schlimm finde ich für mich das Gendern von Gott. Im Übrigen, ich habe überhaupt kein Problem, mit männlicher Form angesprochen zu werden. Und sollte mich jemals jemand mit Gästin anreden, dem tut dann wahrscheinlich hinterher irgendwas weh. Sorry, steht da noch dabei. So, was machen wir denn jetzt? Johanna, es gibt ja doch offenbar Frauen, die sich durch das generische Maskulinum angesprochen fühlen.
Ich habe keinerlei Handlungsauftrag für mich darin gesehen. Ich finde das okay. Ich finde, sie erklärt ihren Standpunkt und sie sagt, was sie mag und was nicht.
Mhm.
Ende.
Damit kommst du klar?
Natürlich komme ich damit klar.
Okay. Wie ist es mit dem nächsten Zitat? Also, das ist auch wieder eine kritische Äußerung. Die Leserin oder unsere Followerin, oh, wir müssen noch eine Folge machen zu englischen gegenderten Wörtern. Also sie hält davon, Zitat, überhaupt nichts. Es klingt gekünstelt, auch wenn es bei einem Verein professionell sein soll. Gott hat uns als Mann oder Frau erschaffen, bis auf wenige biologische Ausnahmen. Weißt du, was sie damit meint?
Genau, als Mann oder Frau. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass man vielleicht Mann oder Frau dann auch jeweils gezielt ansprechen könnte. Vielleicht bezieht sie sich aber auch, wenn sie sagt, es klingt gekünstelt, da kann ich was von verstehen. Nämlich, es gibt ja wirklich Formen, die ein bisschen rumpelig sind. So. Mhm. Und ich verstehe, was sie meint, also ich glaube, das zu verstehen, was sie meint, wenn sie sagt, dass es gekünstelt klingt. Das kann schon passieren, ja. Also ich hoffe eben auch darauf, dass man irgendwie einen Weg findet, sich da so zu verständigen, dass es nicht so fürchterlich holpert die ganze Zeit. Mhm. Ja.
Ja. So, dann hat sich der Verein Deutsche Sprache bei uns gemeldet. Ich weiß nicht, ob die regelmäßige Pro-Leser sind oder Leserinnen. Ich fühle mich jetzt gezwungen zu gendern, aber ich glaube, es sind jetzt, also ich sag jetzt mal generisches Maskulinum. Der Verein Deutsche Sprache. Und der steht natürlich für eine konservative Haltung. Konservativ bedeutet so wie früher. Behalten wir das bei, und zwar auch mit dem generischen Maskulinum. Sie schreiben, Gendern ist eine Nebelkerze. Es ändert nichts an der Realität. Keine Frau wird wegen eines Sternchens besser bezahlt, keine Transpersonen weniger angegriffen. Es schafft vor allem Barrieren für die vielen Millionen Legastheniker, Autisten, je nach Ausprägung, Hör-, Sehgeschädigte und Migranten, die auf eine verständliche Sprache angewiesen sind. Es sorgt für grammatische Unklarheiten, da zusammenhängende Begriffe so verunstaltet werden, dass ein flüssiges Lesen nicht mehr möglich ist. Wir haben schon eine Form, die alle Menschen meint. Das generische Maskulinum. Dem sind Unterscheidungen nach Geschlecht, Hautfarbe, Religion etc. egal. Wer die Grammatik ignoriert, nur um eine Ideologie zu befeuern, der verschließt sich dem Gegenüber. Was sagst du dazu?
Was sage ich denn dazu? Ich überlege noch am direkten Zusammenhang zwischen weiblichen Gehältern und Gendersprache. Und ich überlege auch noch am Zusammenhang zwischen Angriffen auf Transmenschen und Gendersprache. Die Zusammenhänge sehe ich nicht. Ich sehe einen Zusammenhang von Sprache auf Sichtbarkeit. Diesen Zusammenhang sehe ich. Und ich halte es für wichtig, Menschen weiblichen Geschlechts, Menschen, die sich nicht geschlechtlich identifizieren, sichtbar werden zu lassen. Wenn Sichtbarkeit gegeben ist, dann kann man sich vielleicht irgendwann mal darüber unterhalten, was mit dem Gender Pay Gap ist zum Beispiel oder so oder so oder so. Ich würde aber sagen, im ersten Schritt geht es um Sichtbarkeit und ich glaube, dass dieses Ziel wird durch Sprache erreicht. Da bin ich eigentlich eben anderer Meinung als der Verein jetzt. Man nehme es mir nicht übel. Generisches Maskulinum, da gehe ich halt nicht mit. Bildet eben nicht, spricht nicht alle Menschen an. Das ist leider falsch. So, ich
Dann
bin ja gar kein Arzt.
Dann kommen wir zur nächsten Follower-Rückmeldung. Ein Leser, ein Mann. Philippus MZ.
Das ist ja auch erstmal okay.
Das generische, das biologisch, ein biologisch männlicher Leser. Das Christentum steht für Vielfalt, Toleranz und Menschenfreundlichkeit. Deshalb tun alle ChristInnen gut daran, eine Sprache zu benutzen, die Menschen ein- und nicht ausschließt. Gerade weil die Kirche Frauen über Jahrhunderte marginalisiert hat, ist es jetzt an der Zeit, sie mitzunennen und alle dazwischen und außerhalb auch.
So, das ist natürlich jetzt eine gezielt christlich beleuchtete Rückmeldung dazu. Ich würde da eigentlich komplett mitgehen. Und du?
Ja, also im Anliegen bin ich da voll dabei. Und in die Wahl der Mittel, die sehe ich halt anders. Also ich würde jetzt zum Beispiel das mit dem Doppelpunkt, wie er es jetzt gemacht hat, ChristInnen, das finde ich nicht die beste Lösung. Ich sehe natürlich die Vorteile, dass man ja tatsächlich dann explizit versucht, Frauen und Männer zu meinen oder alle Geschlechter anzusprechen. Aber, und das macht man damit besser als mit dem generischen Maskulinum, auch wenn die Theorie des generischen Maskulinum eigentlich genau das eigentlich auch will. Aber die Rezeptionsästhetik lehrt uns da eben was anderes, nämlich dass dann manche das anders verstehen oder anders empfinden. Die fühlen sich dann halt einfach nicht gemeint. So. Und von daher geht es eher um die Wahl der Mittel. Das Ziel ist eigentlich dasselbe. Bitte?
Christentum und Marginalisierung der Frau und so. Gehst du damit?
Damit würde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Das hat auch nicht nur mit Christentum zu tun. Das ist eigentlich in allen Regionen der Welt. Also es werden dann manchmal so Ausnahmen von indigenen Völkern oder so, die dann matriarchalisch geprägt sind, dann hervorgekramt. Aber man kann schon sagen, eigentlich überall wurden Frauen diskriminiert, benachteiligt. Von daher muss man schon auch gerade, finde ich, als Mann auch mal ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das alles rundherum ablehnt, so, ist alles Quatsch und so, dieses Gender-Zeug und so. Und man darf sich dann auch als Mann einfach mal fragen, naja, wer hat denn das Problem jetzt damit? Ja, wenn ich jetzt in der Lage wäre und würde mich einfach nicht angesprochen fühlen, auch weil es einfach vielleicht ganz wenige gibt in diesem Bereich, die auch mein Geschlecht haben. Also würde ich mich da nicht auch freuen, wenn jemand dann versuchen würde, mich anzusprechen. Das auch durch bestimmte Formulierungen zu machen. Das finde ich schon, das darf man sich dann auch als Mann auf jeden Fall fragen, gerade aufgrund dieser Geschichte. Und es sind nicht nur die letzten zwei, weil was vor 500 Jahren war, das hat keine Frau von uns jetzt miterlebt, aber allein was in den letzten 50 Jahren war oder in den letzten 20 Jahren, da gibt es natürlich immer noch genug und auch heutzutage noch, was da an Diskriminierung gewesen ist und ist.
Ja. Ne? Also danke fürs Feedback auf jeden Fall.
Ja, danke für eure Rückmeldungen. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Da muss ich sagen, okay, gut, da höre ich jetzt mal einfach, was du dazu zu sagen hast. Und zwar, es gibt ja eine Bibelübersetzung, die vor einigen Jahren rausgekommen ist. Das ist die, ich sage jetzt extra, die sogenannte Bibel in gerechter Sprache.
Die sogenannte, warum müssen wir das denn jetzt so ausdrücken? Was möchtest du denn damit sagen?
Weil das ein Eigenname ist, Bibel in gerechter Sprache.
Aha. Ja. Und du findest, es ist ungerechte Sprache, oder was?
Ja, ich finde, die Bibel in gerechter Sprache, da impliziert der Name ja, das ist jetzt die Bibel in gerechter Sprache. Und das, was wir vorher hatten, das war die Bibel in nicht gerechter Sprache. Und das ist dann
also
schon,
das schwingt dann schon. Also du findest die bisherigen Bibelübersetzungen dadurch abgewertet?
Ja, genau. Also wenn ich jetzt eine Bibel rausbringen würde, die heißt die beste Bibelübersetzung der Welt, dann würde ich auch da sagen, das ist die sogenannte beste Bibelübersetzung der Welt. Weißt du, was ich meine? So,
okay. Ne?
Weil da schwingt ja schon eine Qualität mit. So.
Aha, ja. Hast du da schon mal dich weiter mit auseinandergesetzt, also über den Namen hinaus?
Bestimmt nicht so sehr wie du. Deswegen würde mich mal interessieren, was du davon hältst.
So sehr habe ich mich da ja auch nicht mit auseinandergesetzt. Aber ich bin Freundin dieser Idee, tatsächlich. Ich bin jetzt auch keine direkte Mitarbeiterin dieses Herausgeberkreises.
Nee. Du hast Herausgeberkreises gesagt.
Ja, ich habe gerade noch mal die Website offen. Die nennen sich selbst Herausgabekreis.
Herausgabekreis. That's the word.
Ja.
Okay.
Ich bin da nicht Mitglied. Bin aber Freundin der Idee, denn sagen wir mal, die Agenda, die sich diese Truppe da selbst gesetzt hat, die zum einen offen liegt, was ich sympathisch finde. Also es gibt ja auch genug Übersetzungen und Kram, wo die Agenda nicht direkt offen liegt. Also hier geht's bewusst darum zu sagen, wir möchten dem Übersetzungsgeschuldeten Antijudaismus, der teilweise in manchen Bibelübersetzungen bei uns so ein bisschen mit reingerutscht ist, dem möchten wir auf den Zahn fühlen und den möglichst klein machen. Und wir möchten die Sichtbarkeit von Frauen, die teilweise aufgrund von Übersetzungen tatsächlich verloren gegangen ist oder gemindert worden ist, die möchten wir wieder erhöhen. Und das lässt sich dann ganz einfach jetzt mal an Beispielen zeigen. Zum Beispiel ist in herkömmlichen, ungerechten Bibelübersetzungen manchmal die Sprache von den Juden. Also die Juden haben Jesus ans Kreuz genagelt zum Beispiel. Mhm. Ja? Die Bibel in gerechter Sprache würde eben jetzt sagen, manche der Juden. Ne? Also sehr schnell bist du über einen Bibelvers wie die Juden haben das und das gemacht bei einer Verallgemeinerung, die uns auch teilweise in der Geschichte wahrscheinlich schon ungünstig gedient hat. Das heißt, es wird ein Licht darauf gelegt.
Das ist ja nicht, also nicht nur die Übersetzung, die Wert darauf legt, sensibel zu kommunizieren, sondern auch der Bibeltext an sich, weil im Bibeltext an sich steht ja die Juden.
Ich habe den Urtext nicht gelesen und habe auch wirklich keine Ahnung. Ich will mich da jetzt nicht versteigen. Ja. Es ist also möglich, dass die forschen natürlich. Also die sagen jetzt nicht, ah, ist ungerecht, mache ich anders, sondern das sind irgendwelche kompletten Theologie-Nerds, die richtig tief darin forschen, in den Urtexten und in alle möglichen historischen da drumherum. Es kann also durchaus möglich sein, wenn du es jetzt an dem Beispiel festmachst, dass im Urtext irgendwo die Juden steht und dass diese Übersetzung aber daraus macht, manche der Juden haben das gemacht.
Ja, ja. Nee, das ist definitiv so. Das ist, weil das ist dann quasi auch nochmal so eine, ja, wo man dem Ganzen inhaltlich auch nochmal ein Drall gibt, wo man eigentlich sagt, der Grundtext, wenn das jetzt so da steht, und da steht ja so die Juden, die ist eigentlich schon ungerecht. Und das machen wir jetzt gerecht.
Genau, da könnte man sicher jetzt drüber länger streiten. Da wärst du aber mit einer anderen Ansprechpartnerin als mir besser aufgehoben. Ja. Ich möchte damit mit diesem Beispiel eben nur deutlich machen, es wird Wert darauf gelegt, dass der christlich-jüdische Dialog beziehungsweise das jüdische Erbe des Christentums in großer Wertschätzung dargestellt wird. Ja, und das halte ich erstmal für einen okay, guten Ansatz. Dann geht's noch drum, die Sichtbarkeit von Frauen, die ja in der Bibel durchaus gegeben ist. Es gab ja wohl eine Paulus-Gefährtin namens Junia, die über einige Jahrhunderte als Junias übersetzt wurde, weil irgendwie, leider war es eine Frau, aber da hatten wir jetzt nicht so einen Bock drauf. Anderes sehr beliebtes Beispiel sind die Hirtinnen und Hirten in der Weihnachtsgeschichte. Ja. Hirtinnen und Hirten, das ist so ein Klassiker, Bibel in gerechter Sprache. Da lachen sich dann viele drüber kaputt oder schütteln den Kopf. Hirtinnen und Hirten, haha. Da würden jetzt eben die Übersetzerinnen und Übersetzer sagen, es waren keine Hirten, die auf dem Feld lagen, während ihre Weiber zu Hause am Thermomix rumgefummelt haben, sondern es waren ganze Beduinenfamilien mit Pack und Sack und Kind und Mann und Maus, die eben Zeugen wurden, wie da der Engel runtergekommen ist. Ja.
Da würde ich dann das tatsächlich so ein oder zwei Fragezeichen auch dran machen an dieser Interpretation. Aber gut.
Ich war nicht dabei, aber es ist mit Forschung bei Ihnen so rausgekommen, dass das Familien waren, die da auf dem Feld waren. Wenn man das jetzt zum Beispiel übertragen möchte in eine Lebenswirklichkeit von Kindern, dann ist es für ein Mädchen beim Krippenspiel so, wenn es gut läuft, bist du Maria oder du hast die Chance, dich als Geistwesen, Tier oder Mann zu verkleiden.
Also als Engel. Ja. Oder als Schaf.
In dem Moment,
Schaf geht, die Kleinen machen immer Schaf.
Das meinte ich mit Tier. Das war jetzt zusammengefasst in der Gruppe Tier.
Ich hab nicht richtig zugehört. Entschuldigung.
Auf jeden Fall wird eben danach geguckt, wo waren die Frauen in der Zeit? Waren die Anhängerinnen und Anhänger Jesu? Waren das nur die 12 Kerle oder waren auch Frauen dabei? Mhm. Was ist mit einer Frau namens Johanna, einer Frau namens Susanna? Es gibt viele Frauen, die in der Bibel irgendwie durchaus wichtige Rollen gespielt haben. Es wird eben darauf Wert gelegt, dass die nicht, sagen wir mal, weg oder klein übersetzt werden. Ich kann es jetzt nicht alles genau vorlesen, aber das sind die Schwerpunkte, die Bibel in gerechter Sprache gibt. Ich habe noch ein Zitat aus dem Herausgabekreis. von Professor Dr. Ulrike Beil.
Ja.
Es wurden also alle Herausgebenden da nochmal so nach ihrer Meinung gefragt, warum machen sie den ganzen Kram? Und sie hatte einen witzigen Satz dazu geschrieben. Sie hat geschrieben, ich engagiere mich für die Bibel in gerechter Sprache, weil Martin Luther eine Gesprächspartnerin braucht. Und da würde ich eben sagen, okay, wir haben sehr lange von der Lutherbibel sehr viel gehabt und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, nochmal alles von einer anderen Seite gründlich anzugucken. Das findest du wahrscheinlich nicht.
Tja.
Oder?
Ja, ich finde es nicht ganz so, ich finde es nicht so einfach. Also ich bin jetzt natürlich auch kein Experte. Ich habe zwar Theologie studiert, aber es ist nicht so, ja, nicht ganz so easy, finde ich. Also was mir auffällt, ist, die Bibel in gerechter Sprache versucht natürlich, gerade was wir eben auch öfters hatten, bei männlichen Konnotationen zum, also wo es jetzt grammatisch maskulin ist, davon wegzukommen und eine feminine Form zu finden, grammatisch feminin, weil das dann so mitschwingt. Zum Beispiel der Heilige Geist ist ja die Heilige Geistkraft. Und ja, also ich glaube, wenn wir jetzt, wir hatten eben auch das Thema, soll man Gott gendern, das fand jemand ganz schlimm. Das ist natürlich so, dass in der Bibel nicht steht, Gott ist ein Mann oder Gott ist eine Frau. Ich denke, dass Gott nicht zu diesen Kategorien gehört. Aber es werden männliche und weibliche Eigenschaften ja von Gott beschrieben. Einmal ist er, oder oft ist er wie ein Vater. An manchen Stellen ist er auch wie eine Mutter, die einen tröstet und so. Aber was jetzt die sogenannte Bibel in gerechter Sprache macht, ich will jetzt auch sensibel kommunizieren, die macht ja dann da raus aus einem grammatischen Maskulinum, aus dem Geist das würde dann quasi mitschwingen, dass es biologisch männlich ist oder machen wir was Weibliches draus, also beziehungsweise eine grammatisch feminine Form, die heilige Geistkraft. Und dann muss ich sagen, also da hat man dann schon ein bisschen was von der Bedeutung des Heiligen Geistes eigentlich weggelassen, beziehungsweise verändert.
Weil ich dachte, im Urtext ist das weiblich, Ruach.
Das stimmt, aber es geht gar nicht um die, also dann könnte man noch eher sagen, die Heilige Geist. Das wäre noch, finde ich, vertretbarer als zu sagen, die Heilige Geistkraft. Weil der Heilige Geist ist, da schwingt was Personales mit, also etwas, dass es eine Person ist. Und die Kraft, das ist so ein bisschen wie bei Star Wars, da denke ich irgendwie so an ein Energiefeld, also an so ein Kraftfeld oder sowas, was dann.
Das aber
so
jetzt für dich persönliches Empfinden, glaube ich.
Naja, das ist schon, also wenn es einfach nur eine Energie ist oder eine Kraft, die halt da ist, das ist dann halt kein Geist mehr, nicht der Heilige Geist. Es ist auch nicht
also
die heilige
meine persönliche Assoziation vom Heiligen.
Es ist auch nicht, die Vaterkraft, sondern es ist der Vater. Es ist nicht die Sohnkraft, es ist der Sohn. Und das finde ich.
Meine Assoziation von Geist war noch nie eine Person, noch nie in meinem ganzen Leben, noch nicht mal als vier Jahre alt war. Habe ich den Heiligen Geist als Person identifiziert. Ja.
Ich sage auch nicht, dass es eine Person ist, sondern dass da ein was Personales quasi mitschwingt. Und nicht etwas völlig Undefinierbares. Natürlich Ruach, Wind, Hauch, was halt weht und so.
Also klar. Da ist Geist ja noch viel danebener als Kraft.
Tja, es steht, es heißt nun mal, ja, es ist halt deckungsgleich im Hebräischen. Geist, das ist das Wort für Geist, ja, Hauch oder Wind. Aber gut, die Heilige Geistkraft, okay, gut, geschenkt. Das ist dann halt so. Damit wollte man halt eben dann sagen, wir brauchen auch eine maskuline Form. Was ich dann interessant finde, der Teufel ist natürlich männlich, ne? Der bleibt auch maskulin. Die Teufelin ist das dann nicht, habe extra nochmal nachgeguckt vorher. Mhm. Aber der Böse muss natürlich der Mann sein. Gut. Ich weiß nicht, ob das so ein Augenzwinkern ist oder so, ob es da vielleicht noch andere Formen gibt. Irgendwie die Böse habe ich jetzt nicht gefunden oder sowas oder das Böse. Kann
es
mich da auch
auf
irren.
Jeden Fall, ich bin mir relativ sicher, dass die Bibel in gerechter Sprache sagt, liebe deine Feindin. Das kann ich dir jetzt anbieten, als es gibt auch böse Frauen.
Also soll man dann seine.
Und ganz ehrlich, bei mir klingelt bei Liebe deine Feindin 10-mal mehr die Bimmel als bei Liebe dein Feind.
Und dann
also das einfach nur mal so als Zwischenruf.
Dann benutzen die aber ja das generische Femininum, ne? Also in Römer 12, Vers 20 steht dann, wenn deine Feindin Durst leidet, gib ihr zu trinken. Ein solches Verhalten häuft glühende Kohlen auf ihrem Kopf auf. Das bedeutet, die schließen ja dann Männer aus, ne?
Die gendern sicherlich nicht nach beiden Seiten hin. Das ist so. Sondern die betonen das Femininum, auf jeden Fall.
Beziehungsweise die schließen Männer aus.
Ich glaube nicht, dass sie zu 100% von Frauen sprechen. Das glaube ich nicht, dass das 100% Frauenansprache ist. Also das meine ich mich zu erinnern, wäre nicht so.
Ja.
Aber in Summe würde ich schon auch sagen, ja, es ist eine frauenlastige Übersetzung. Ich bin auch nicht die aller, also ich lese jetzt auch nicht nur die Bibel in gerechter Sprache, aber ich finde sie eine wunderbare Ergänzung zu 2000 Jahren Maskulinum halt.
Also ich habe jetzt noch ein paar weitere Verse gesehen. Also ich glaube, die benutzen tatsächlich sehr stark das generische Femininum. Ja. Auf jeden Fall eine interessante Übersetzung, die damals, als sie rausgekommen ist, ist ja auch schon einige Jahre her, hat sie ja für sehr viel Wirbel gesorgt und es hat sich, die Bibel hat sich ja so auch nicht durchgesetzt. Es gibt manche feministische Theologen und Theologinnen, die das dann auch, die auch die Bibel in gerechter Sprache verwenden, aber die gebräuchlichste Form in der evangelischen Kirche, die gebräuchlichste Bibelübersetzung ist ja immer noch die Luther-Übersetzung, die 2017 in einer Neudurchsicht nochmal neu rausgegeben wurde, in der aktuellen, in der aktuellen
Form. Ich kann aber zum Beispiel sagen, in meinem Familienkreis und auch erweiterten Freundesbekanntenkreis ist die durchaus gebräuchlich, die Bibel in gerechter Sprache. Also das ist jetzt sicher nicht repräsentativ, aber für mich ist das kein Gerät vom Mars. Das kann ich auch mal ganz kurz sagen.
Interessant.
Und ich glaube, man kann wie bei allem von verschiedenen Seiten drauf gucken. Es geht nicht drum, das Rad neu zu erfinden oder Männer zu ärgern. So wie es ja den Männern, die permanent das generische Maskulinum fordern, auch nicht drum geht, Frauen zu ärgern, nicht wahr? Also
danke.
Man kann eine böse Absicht unterstellen oder man kann es lassen. Aber wir sind uns ja einig, dass für Gott auf jeden Fall mehrere Bezeichnungen existent sind, mehrere Bilder in der Bibel gewählt werden und dass wir eben den Vatergott auch ruhig mal als Muttergott denken dürfen. Das ist überhaupt kein bisschen verboten und vielleicht auch nicht schädlich. Also ich will jetzt gar nicht sagen, es ist für immer verboten, einen guten Vater im Himmel für sich parat zu haben. Das ist wunderbar. Aber es ist eben noch mehr als das. Es geht um das noch mehr. Es geht nicht darum, irgendwas kaputt oder tot oder wegzumachen, sondern darum, dass kleine Mädchen sich im Krippenspiel an der Krippe identifizieren können, dass sie sagen können, ja, Leute wie ich auch waren dabei. Es geht darum, dass eine Frau ihre Feindin zu lieben hat. Das ist leider manchmal echt schwieriger als irgendeinen fiktiven Feind oder so. Also es geht eben darum, von verschiedenen Seiten drauf zu gucken. Und ich würde sagen, die maskuline Seite hatten wir bislang genug. Deswegen finde ich es völlig okay, auch mal eine andere Seite einzunehmen. Würdest du denn so weit wenigstens mitgehen?
So weit? Also ich finde das, ich kann das Anliegen voll nachvollziehen. Also das Anliegen, gesehen zu werden, sich angesprochen zu fühlen und dass da wirklich ein ernsthaftes Bemühen dabei auch ist. Und dass das generische Maskulinum, auch wenn ich es weiterhin verwende, seine Nachteile hat, das sehe ich auch ein, auf jeden Fall. Und ich würde mir wünschen, dass wir dieses Problem nicht hätten, denn es ist ja wirklich ein sprachliches Problem. Also es würden da manche Leute jetzt sagen, okay, nee, das wird dann bewusst eingesetzt, um dann Machtstrukturen irgendwie zu erhalten oder sowas, patriarchale Strukturen, aber Fakt ist nun mal, wir können nicht einfach mit dem Finger schnipsen und das Problem ist erledigt, indem wir zum Beispiel eine neue Form des Genderns einführen oder so und dann hat sich das erledigt. Ich glaube, was tatsächlich wichtig ist, einerseits das gesehen werden, auf der anderen Seite, ich kann auch super korrekt sprachlich kommunizieren und alle mitmeinen und so und trotzdem halt der übelste Frauenfeind sein, zum Beispiel.
Ja, natürlich. Ja,
das ist klar.
Natürlich, die Herzenshaltung macht's aus.
Das darf aber natürlich nicht dazu führen, dass man sagt, dann ist es ja völlig egal, wie du sprichst. Das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ich behandle einfach Frauen gut und den Rest oder gleichwertig wie alle anderen auch. Nur den Rest, da kümmere ich mich nicht drum. Das kann es natürlich nicht sein. So, und deswegen ist mir auch, wie gesagt, ich bin da weiter auch offen dafür. Ich weiß nicht, ob wir in den nächsten Pro-Texten jetzt demnächst dann nach Hermes Fettberg entgenderte Formen lesen
das
werden.
Das wäre zauberhaft.
Aber
Hermes
ist ja
Fettberg,
ganz schnuckelig,
Megatyp.
Ne? Für unsere Lesis und auch unsere Autoris, die müssen sich dann umstellen.
Genau.
Aber
wir haben jetzt schon recht lang gesprochen.
Ja,
was haben wir denn noch vor heute?
Ja, die Leute werden es, diese Folge, die längste bisher nennen. Ich weiß nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist. Aber wir kommen jetzt langsam mal zum Ende. Johanna, was hast du denn heute gelernt? Hast du eigentlich überhaupt etwas gelernt? Oder hast du dich nur aufgeregt, dass jemand wie ich sowas Altmodisches wie das generische Maskulinum benutzen kann?
Ach, aufregend tut mich in deinem Fall das jetzt nicht. Bei dir überrascht's mich eher so, dass du es ernst meinst. Das überrascht mich. Du hast es ja vorher angekündigt. Ja, ich trete ja für das generische Maskulinum ein. Hab ich gedacht, ja, süß, witzig, geil.
Hast gedacht, das meinst du, aber du meinst, kann das da ja jemand ernst? Nicht ernst meinen? Okay.
Nee, du bist doch Vater von
jemand,
Töchtern.
Jemand, der einen festen nicht. Job hat, ja, genau.
Ja, absolut. Ja, warte mal, was habe ich denn mal gelernt?
Ich sage übrigens auch, so, jetzt geht jeder ins Bett. Oder jetzt darf sich jeder noch ein Eis holen.
Ja, ist falsch.
Und wenn dann jetzt noch der Sohn, wenn der Sohn immer noch dabei ist, dann müsste ich sagen, jetzt dürfte sich jeder und noch der Sohn ein Eis holen. Weißt du,
jetzt dürfen sich alle.
Es ist mir einfach zu kompliziert.
Ich hoffe, dass deine Töchter irgendwann einfach sitzen bleiben und dich motzig angucken. Und sagen,
ich hoffe nicht,
warum
dass
nur
sie,
er.
Hoffe nicht, dass sie sitzen bleiben. Also zumindest nicht in der Schule. Aber nein. Ich lasse mich gerne von meinen Töchtern herausfordern. Mögen sie so das machen, wie sie wollen.
Also pass auf, gelernt. Ich weiß, was ich gelernt habe. Ich bin ein absoluter Hermes Fettberg-Fan. Das ist so. Ich wünsche mir ein T-Shirt, wo Hermes Fettberg drauf selber ist auch. Und ja, das habe ich gelernt, fand ich mega süß. Ansonsten habe ich von unseren Hörerinnen und Hörern eigentlich oder jetzt also der Insta-Community nochmal so ein bisschen gelernt, dass der Blick drauf sehr vielfältig sein kann. Ich fand es interessant, dass Leute das ganz gezielt als eine christliche Haltung, also die Ansprache ja. aller, als eine christliche Haltung für sich einnehmen. Da werde ich auf jeden Fall noch einen Moment lang drüber nachdenken und finde es einen spannenden Gedanken. Ja, das waren so meine Haupterkenntnisse heute. Und dass ich eben, dass du ein schillernder Vogel bist, das ist wirklich so.
Ja.
Du bist ein erstaunliches Geschöpf.
Ich bin ein absoluter Paradiesvogel, aber das hatten wir jetzt ja noch gar nicht, aber die Umfragen zeigen tatsächlich, dass gegenderte Sprache von Großteil abgelehnt wird. Also zumindest in den Formen, wenn es jetzt mehr wird als jetzt innen und ER oder so, weil selbst da haben die meisten eigentlich da eher weniger ein Problem damit, mit dem generischen Maskulinum. Mm. Das heißt, es ist ja natürlich immer eine Frage, wie man das wahrnimmt, in welchem Kontext ist man, ne, in welchen Gefilden bewegt man sich so. Aber ich fand es interessant, oder ich finde es weiter nach wie vor interessant, dass die einen es sagen, es ist gerade aus christlicher Sicht geboten zu gendern und die anderen sagen, es ist aus christlicher Sicht gerade geboten, nicht zu gendern, weil das jetzt so dagegen, so, ne? Gerade wenn es um die Frage nach den Geschlechtern geht. Ne?
Ja.
Und das, liebe Lesi, Höris, das haben wir ja, diese Frage haben wir ja jetzt auch noch gar nicht besprochen, ne? Also, wie viele Geschlechter gibt es eigentlich und welche biologischen und welche sozialen und muss man die alle ansprechen? So, aber was ich gelernt habe, da du mich jetzt ja, hast du mich gefragt?
Ja, ich glaube schon.
Gut,
ja. Ja, doch, ich habe gesagt, und du? Ja, ich glaube, das habe ich gesagt.
Was ich gelernt habe, ist das, oder was ich auch weiter mit mir so rumtrage, ist, dass es, das wurmt mich so ein bisschen. Es gibt keine perfekte Lösung, die mich richtig überzeugt. Und das generische Maskulinum, ich würde es gerne weiter verwenden, weil ich es einfach am elegantesten finde. Sag ich jetzt nicht, um dich zu teasen, so, aber ich finde es tatsächlich im Moment noch die am wenigsten schlechteste Variante, die am wenigsten schlechte Variante. Und vielleicht wird sich das nochmal ändern, aber mir ist es tatsächlich wichtig, dass man nicht nur von Männern redet, sondern dass Frauen sich genauso angesprochen, genauso gesehen fühlen. Und ich hoffe, dass wir damit irgendwann mal mit einer Lösung um die Ecke kommen. So, warum ist das jetzt die längste Folge so far gewesen?
Ich glaube, weil wir beide eine Meinung mitgebracht haben. Vorher war es manchmal so, dass wir wirklich ein Thema einfach von mehreren Seiten angeguckt haben, ohne da mit übermäßiger Eigeninitiative noch mit drin zu hängen irgendwie. Oder wir uns vielleicht auch bei der Meinung relativ nahe standen bisher manchmal bei manchen Punkten und eher dann sachlich von mehreren Seiten angeguckt haben und fertig. Und hier hatten wir tatsächlich einfach Diskussionsstoff auch, du und ich. Ich glaube, das hat's lang gemacht. Es hat auch sehr lang gemacht und total geholfen, dass wir so ein reiches Feedback bekommen haben. von den Leuten bei Instagram. Das heißt, wir hatten jetzt auch so viel Zuhörer-Content einzubringen, angefangen mit der Feedback-Meldung zur letzten Folge noch. Das heißt, auch euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, tausend Dank dafür, dass ihr die Folge diesmal so mitgestaltet habt und so auch so bunt gemacht habt. Ja. Ich glaube, das hat für die Länge gesorgt. Ja. Und man sieht eben da auch, dass bei der Hörerschaft da eben auch viel Meinung dahinter ist. Also 85 Insta-Kommentare finde ich erstmal echt erstaunlich für so eine kleine Frage einfach. Gendert ihr? Was haltet ihr davon?
Es erhitzt
und dann,
die Gemüter.
Bam, ey.
Es erhitzt die Gemüter.
Ja, genau.
Ich hoffe, dass ihr, liebe Höris, weiterhin dran bleibt, auch wenn das jetzt eine lange Folge war. Aber es ist ja auch wirklich ein interessantes Thema. Wir hoffen, dass wir weitere interessante Themen auch genauso anpacken können. Und ich fand es ehrlich gesagt eigentlich ganz cool, dass wir mal ein bisschen diskutiert haben. Und ich denke,
Fall. Wir
haben ja weiterhin noch den jeweiligen Respekt voreinander, auch wenn du noch ein bisschen
Nikolai,
irritiert
natürlich.
Bist. Ne? So.
Natürlich. Du bist mir die liebste Podcast-Partnerin. Ich hatte noch nie eine nettere als dich.
Ach, das ist freut mich total. Du bist auch der beste Podcast-Partner, den ich jemals hatte.
So wollen wir es halten. Lass es uns einfach so machen.
Und wenn ihr jetzt noch Rückmeldungen habt, dann schreibt uns gerne unter pro-medienmagazin.de pro-medienmagazin.de oder auch auf unserem Instagram-Kanal, den könnt ihr auch gerne folgen. Und unser Instagram-Kanal ist @pro-medienmagazin.de. Wir wünschen euch eine tolle Restwoche, noch ein schönes Wochenende, wann immer ihr diese Folge auch hört. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Nicht wahr, Johanna?
Auf jeden Fall, Nikolai. Ich freue mich doch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Nikolai, vielen Dank. Lass uns Freunde bleiben und Freundinnen.
Yes, liebe Freundis. Bis zum nächsten
liebe
Mal.
Freundis, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Pro und Contra.
Es gibt Menschen, die sehen das anders.